Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 86. Heute mit Matt.
Hallo.
Mit Felix.
Jo.
Mit Frank.
Guten Tag.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Frank.
Ja.
Ja. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, du warst, also zumindest im Binärgewitter, glaube ich, noch nicht zu hören, aber früher Radio Tux Talk hatten wir dich schon ein paar Mal.
Keine Ahnung. Der Vorgängersendung, darf man das offiziell so sagen?
Ja. Genau.
Nee, was wir mal waren.
Genau, bevor wir uns umbenannt hatten.
Genau, wir sind ja quasi immer noch gleich.
Genau. Deswegen sind wir schon 150 plus 86.
Siehst du, wir sind so cool.
Ja, einfach eigentlich. Mhm. Warst du öfter schon zu hören und du machst so eine Software, die sich umklaut, unter anderem. Also nicht nur du alleine, sondern ganz viele andere Leute natürlich auch noch.
Genau.
Und ja, bist du in der Linux Open Source Szene tätig, machst bei KDE ziemlich viel.
Ja, alles Mögliche. Über die Jahre, ne?
Ja, passiert halt so irgendwie aus Versehen da reingerutscht und deswegen. Und da du in Stuttgart wurst und gesagt hast, hey, wie sieht's eigentlich aus? Podcastet ihr noch?
Genau.
Habe ich gesagt, ja, da komm noch mal vorbei. Und deswegen bist du jetzt da.
So ist es, ja. Also es kann auch sein, dass ich bald nicht mehr hier in Stuttgart wohne, aber dazu in einer späteren Sendung. Aber auf jeden Fall dachte ich mir...
Du ziehst zu Marc, habe ich
das... Zu dann. Marc, wer auch immer Marc ist.
Du kennst Marc nicht.
Du kennst Marc nicht.
Marc ist gerade in Cambridge.
Mann. Ach so.
Ja.
Ich bin tief getroffen.
Schrecklich. Genau. Irgendwie scheint es da alle Leute hinzuziehen.
Nach Cambridge.
Ja.
Ja, nee. Nee, aber ich dachte mir, ich komme doch mal wieder vorbei. Und habe auch keine Themen dabei.
Das ist unpraktisch.
Niemand hat aber du Themen. Weißt ja, wie das ist. Es ist immer viel einfacher, zu anderen Themen einfach schlaue Bemerkungen abzugeben, ohne irgendwie selbst über irgendwie was Bescheid zu wissen. Dachte ich mir.
Da bist du hier richtig.
Da bin ich hier richtig.
Eigentlich haben wir ja alle keine Ahnung. Und also so ist es. Vielleicht der Felix hat heute so ein bisschen Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Naja, du hast heute den Job der Ahnung.
Heute bin ich der mit der Ahnung.
Genau. Na gut.
Wann wäre es denn nächstes Mal? Können wir das nicht jetzt schon abstimmen?
Da haben wir noch keine Ahnung.
Oder jetzt keiner mehr eine Ahnung.
Fangen wir an mit den Gewinnern, die letzte Woche dieses tolle Case, NFC-Case für iPhone 5 gewonnen haben. Die Sendung war leider ein bisschen kaputt am Anfang, deswegen war ich beim Schneiden etwas...
Hat es schon jemand gewonnen?
Ja, es hat jemand gewonnen.
Wie konnte es jemand gewinnen, wenn das nicht in der Sendung war?
Das war ja dann doch in der Sendung noch. Wir haben es noch mal erwähnt.
Genau, ihr habt ja dann noch mal gesagt, die es nicht mitbekommen haben, es hat natürlich...
Das haben ganz schön viele mitbekommen schon, muss man jetzt mal dazu sagen. Die Leute, die uns nämlich live hören.
Genau. Und alle anderen hatten es dann nur in einer Kurzvariante, weil irgendwie vorher was kaputt gegangen ist mit dem Stream.
Komisch.
Dann nochmal bitte Entschuldigung, deswegen hat die letzte Sendung so ein bisschen kruder angefangen. Der Felix hat plötzlich gesagt, wir müssen nochmal sagen, dass 85 ist und dann ging es irgendwie los.
Ja, das muss man halt hin und wieder mal sagen. Wir müssen auch jetzt für alle Fälle nochmal sagen, dass 86 ist.
Ja. Falls es kaputt geht. Wenn es kaputt geht, noch einfach nur eine Sendung, wo drin gesagt wird, wir müssen nochmal kurz sagen, dass 86 ist.
Genau. Wir können ja jetzt noch weitermachen, damit dann habe ich schon mal Material.
Genau, dreimal, dann kannst du auch den Satz teilen zur Not, wenn der auch kaputt gegangen ist.
Wir müssen mal über zeitlose Themen reden, damit du das immer so als Füller benutzen kannst.
Genau, das schneide ich dann immer dran, wenn es doch mal kaputt gegangen ist. Genau, das NFC-Case hat der Einzige gewonnen, der tatsächlich in die Kommentare was Sinnvolles reingeschrieben hat.
Das war auch der Kreativste.
Was hat er gesagt?
Er hat einfach gesagt, er will es haben, glaube ich.
Oh, was?
Er will tolle Sachen damit machen.
Und was war sein Plan? Ich finde, wenn er keinen Plan hat, soll er nichts bekommen.
Doch, er hat ja einen Plan. Ich habe es schon bloß vergessen. Müssen wir doch mal im Internet surfen und hier auf... Das ist ja das, was ich immer nicht so mag an diesem Discast. Das braucht man so lange zum Laden. Was hat er gesagt? Er will lustige Dinge tun. Das ist schon mal gut.
Das ist ein guter Ansatz.
Und will irgendwie mit Jailbreak Home-Automation machen und will mit dem NFC-Tag dann irgendwie merken, dass er zu Hause ist.
Ich glaube, es funktioniert mit diesem Ding nicht.
Das ist aber super. Das ist perfekt, da kann er das da ausprobieren, ob das mit dem nicht funktioniert.
Ansonsten macht das mit Android, das wird dann einfach rangehackt per Bitbanging. Einfach direkt.
Ja, gut. Also, er hat das Case jetzt auf jeden Fall, beziehungsweise noch hat er es nicht, aber er hat es gewonnen. Ist auf Twitter Sir Unknown.
Keiner kennt ihn. Verschenken.
Genau, die und die Atom-IO-Einladung wollten ein paar mehr Leute haben und da hat tatsächlich meine Random-Funktion einfach jemand ausgewählt.
Tudu.
Was war die? 4?
Was?
Nummer 4?
Nee, es war Nummer 1, die gewonnen hat. Tatsächlich.
Hat sich auch nur einer beteiligt.
Nein, nee.
Hast du den Python-Snippet dafür noch?
Ich habe tatsächlich nicht Python genommen, ich habe einfach Echo Dollar Random genommen. Und
da kommt eine Zahl zwischen 0 und 1 raus. Und das war genau die 0,99.
Ja. Ich mach mal hier den Python-Snippet dazu.
Nee, ich hab's tatsächlich.
Wie viele Leute waren es denn?
Weiß nicht, 5 oder so.
Okay, oh, was? 5. Oh no. Import.
Das ist Render. Auch schon verschickt, das hat der Flydi schon verschickt. Also Glückwunsch an die Gewinner. Was noch Neues ist, wir haben jetzt endlich wieder den Opus-Stream. Der Dan hat es wieder zusammengeklöppelt und wer will, kann unsere Sendung jetzt live wieder in Opus hören und muss sich nicht auf komische proprietäre Formate verlassen. Also Glückwunsch dazu. Ja, weil ich auch festgestellt habe, letzte Sendung, ich habe ja dann geguckt und habe gedacht, naja, nimmst halt das Backup von Xenim. Xenim macht gar keine Backups mehr.
Verdammt.
Könnte jetzt auch,
glaube ich. Das heißt ja auch Streaming und nicht Xenim Backupping. Ja?
Genau. Gibt es vielleicht noch bei archive.org?
Das kann auch sein. Genau, ja. Aber ohne Style-Sheets.
So ist es halt.
Oder ohne Java-Apps.
Oder in irgendeiner anderen Sprache.
Das ich mach mal den Python-Snippet dazu. Wie der Ingo das ausgerechnet hat. Um dich quasi zu retten.
Nee, ich hab's Echo Dollar Random was muss man machen? Prozent 5 oder so?
Du weißt schon, dass es dann nicht wirklich random ist?
Doch, es ist random genug.
Oh Gott.
Was?
Der Python-Snippet ist mehr random.
Ist doch völlig egal.
Okay.
Das ist auch random.
Ja, deswegen ist auch 1 rausgekommen. Machen wir weiter.
Ja, machen wir weiter. Blast from the Past. Wir hatten letzte Woche waren gesagt, irgendwie auf web.de und gmx.de ist da so ein komischer Hinweisbanner, der irgendwie Leute irritiert, um Sachen zu deinstallieren, die eigentlich gute Sachen tun. Und United Internet hat so viel Hate bekommen, dass sie...
Zu Recht
Hate bekommen. Viel Hass von der Internet-Community, deswegen gesagt, machen wir vielleicht doch jetzt mal erstmal nicht mehr.
Genau, sie haben das in der Form entschärft, dass sie diese Banner, also diese Hinweise von web.de und gmx runtergenommen haben und gleichzeitig auf dieser da bisher immer verlinkten Seite Online-Tests, Online-Sicherheitstests, Browser-Test-Info, was weiß ich.
Browser-Test.info bestimmt.
Wahrscheinlich sowas. Oder Browser-Sicherheit.info war es, glaube ich. Browser-Sicherheitstest.info, so.
Okay.
Dass sie auf dieser Seite jetzt auch nicht mehr Adblocker als malicious anerkennen, sondern eben nur noch diese echten Adware-Extensions. Zumindest sind die noch gelistet. Ja, gut, schön. Und natürlich verwahren sie sich dagegen, dass sie da irgendjemanden irreführen wollen.
Niemand hat die Absicht, jemanden irreführen zu wollen.
Niemand. Nein. Und schon gar nicht United Internet.
Die sind doch die besten Friends. Super best Friends.
Ja. Ja.
Okay. War es das dazu, oder? Muss man nicht mehr sagen.
Ja, ich habe gedacht, sie machen sie jetzt als Alert. So, Achtung.
Achtung, die Kampagne ist jetzt beendet.
Ihr Browser ist gefährdet. Wir haben es entschärft.
Wir können ihnen aber nicht sagen, wie, weil wir dürfen nicht.
Oder es ist so ein lustiges Overlay-Banner-Teil, was du nicht wegbekommst, außer du drückst auf das Viereck und nicht auf das Kreuz, weil mit dem Kreuz kommst du dann auf die Webseite.
Oh ja, Seiten, die dich irgendwie verarschen wollen.
Verkrepeln. Ja.
Man sollte dieses ganze Internet abschaffen, das ist eh nur für böse Leute.
Ja, echt. Genau. Setze ich eh nie durch.
Apropos böse Leute, Waffenverkäufer auf Facebook.
Sind nicht mehr so.
Genau. Sind, also.
Warum? Das war doch der einzige Anwendungsfall für Facebook.
Richtig. Und genau das ist das Problem. Jetzt hat quasi Facebook einfach keinen Wert mehr.
Ja, also.
Du jetzt da keine Waffen mehr kaufen kannst.
Ständig diese Einladung zum Schießstand erhalten. Da.
Ja, genau. Und quasi die neuesten Waffen ausprobieren, gibt's jetzt alles nicht mehr.
Kannst du mal kurz erklären, worum es geht? Also, es ist quasi der Tote der Woche jetzt mal die Kategorie. Ich habe aber keine Ahnung, warum man jetzt keine Waffen mehr über Facebook kaufen kann und warum man es überhaupt vorher
konnte. Weil man es vorher konnte, darum geht es einfach. Und zwar, es geht darum,
Wie, da habe ich einfach jemanden angeschrieben und habe gesagt, ey, bring mir mal eine Uzi und 5 Kaliber Round
also
sowieso mit.
Es ist andersrum,
was
wir anbieten können.
Genau, dass du es quasi auf deiner Wall gesehen hast, so ja, diese Guns for Sale, den finde ich coole Leute. Und dann sagen die so, ja, hier kauft diese Beretta Kaliber X. Und dann steht der Preis
ja,
darunter
nur,
und dann kannst du die
anklicken. Nur Heckler & Koch.
Ja, nur deutsche Waffen.
Nur gute deutsche Waffen, genau.
Genau, und zwar, das ist, also ich habe das nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, dass es da eine Szene gibt in Facebook und dass das auch voll öffentlich ist und so. Also
es gibt jeden Fetisch, den du dir nur vorstellen kannst.
Ja, klar, aber nicht öffentlich auf Facebook.
Ja, doch.
Nee, zum Beispiel Kinderpornografie
jetzt nicht mehr auf Facebook. Ja, offiziell.
Tabu. Ist ja auch besser so.
Oh, wir haben wieder das Wort gesagt.
Was? Du meinst, jetzt werden wir geblockt von den ganzen Adblockern?
Genau.
Wir sind eh schon in diesen ganzen Blockern auch
so,
ganz weit oben. Wegen Kinderporno ganz weit oben.
Kinderporno.
Ja, aber das ist schon eine total super Sache von Facebook, finde ich, ne? Nachdem die jetzt irgendwie seit Jahren ja schon die größte Gefahr dieser Welt, also Nudity, ja schon verboten haben.
Genau, jetzt kommen endlich auch Waffen.
Endlich kümmern sich um die zweitgrößte
Ja, aber das ist
Problem,
doch das,
ne?
Das ist doch eigentlich, der amerikanische Traum ist jetzt gar nicht mehr möglich. Nackte Mädels mit AK-47.
Aber
kannst
Japan.
Jetzt gar kein Foto mehr machen.
Japan geht es. Gar kein Problem.
Ja,
aber nicht ganz nackt.
Ja, okay.
Nein, also diesen Traum haben die zwar in ihrem Kopf, aber dazu müssen sie in so
der amerikanische
Leben gehen.
Traum bleibt jetzt im amerikanischen Kopf.
Ja, weil die leben den nicht aus, also nicht öffentlich, nur im Geheimen.
Mhm.
Weißt du, deswegen, sobald jemand nackte Brust zeigt, ist es total tabu. Dafür haben sie so spezielle Pornoläden, wo sie dann reingehen.
Nennt sich Internet, oder?
Mhm.
Teilweise Facebook jetzt scheinbar nicht mehr, aber sie haben da so Sachen, die gehen sie hin und da leben sie sich dann aus und dann machen sie das auch mit Waffen und mit allem.
Jetzt darf man auch noch keine Waffen mehr da verkaufen.
Also wie gesagt, ich fand es absurd, dass es überhaupt ging, dass es okay war und du konntest quasi eine Waffe liken einfach. Und dann kannst du die da kaufen.
Finde
ich jetzt nichts verwerflich dran, eine Waffe zu liken.
Ja.
Meinungsfreiheit.
Waffenfreiheit auch.
Land of the Free.
Freedom!
Ja.
Geht jetzt also nicht mehr.
Geht jetzt nicht mehr. Nachdem sie
aber
ihre Dinge angepasst haben.
Okay. Das ist jetzt natürlich.
Darf man Munition noch verkaufen?
Vielleicht. Habe ich jetzt nicht so genau angeschaut. Ich habe was gelesen, dass es so ist.
Kommen wir wieder zu Science. Zu richtig guten, tollen Sachen. Nämlich unter der Woche ist ein Virus.
Der größte Virus, der bisher gefunden wurde. Und zwar wurde der aus der Vergangenheit, quasi
aus der
30.000 Jahre Vergangenheit ist er da irgendwie eingefroren und den haben sie jetzt einfach hart wiederbelebt und jetzt ist quasi
30.000 Jahre, also es muss ja dann aus C64 Zeiten stammen.
Damals,
oder?
Ja. Damals.
Ja. Ach, du sprichst
bei
nicht
Galaga.
Von einem Computervirus, jetzt weiß ich.
Galaga war es, in Wirklichkeit.
Oh.
Der größte Virus C64 so auf so einer 5¼-Floppy.
Aber kann er keiner mehr benutzen.
Deshalb ist er so groß.
Alles macht Sinn.
Wie groß ist denn der? Ich sehe da die ganze Zeit nur so, dass er angeblich total
Sie
groß wäre.
Sie haben es einfach
wär,
super dran gesucht.
Ja, keine Information zur Größe.
Ich glaube immer noch verdammt klein, weil Viren einfach nicht so groß sind. Weil Viren sind ja normalerweise diese ganz kleinen Sachen, die dann in andere Zellen reingehen und die kaputt verknüppeln. Nicht?
Mhm. Doch.
Ja. Und der ist wohl fucking huge und passt gar nicht in andere Zellen rein wahrscheinlich, weil er so riesengroß ist.
Oder man hat das Bild so von ihm gemacht, weil der keine Freunde hat.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, es ist auch der einzige.
Und warum, haben sie irgendwo gesagt, warum sie diesen Virus?
Because science. Was ist das für eine bescheuerte Frage, bitte?
Ja, was wollen sie da rumsciencen?
Sie wollen wissen, wie Viren damals waren.
Und wie sie heute sind. Wie sie sich...
Sie lassen verschiedene Viren
so
gegeneinander kämpfen.
Ja, weil Viren so immer so mutieren.
Halt. Im Reagenzglas. Wir geben die Mini-Ausgaben von Waffen.
Das ist Viren. Das Nächste, was auf Facebook verboten wird.
Viren.
Ja, nee, kämpfen so Fotos von deinen Viren kämpfen.
So wie Hahnkämpfe.
Ja, oder so wie hieß denn das? Da gab doch so einen Namen für so, dass Kinder eine Zeit lang irgendwie so Gewaltvideos auf ihren Handys hatten.
Stimmt.
So
das war doch mal
Videos
auf ich glaube, das war aus ganz anderen Gründen auf Facebook verboten, weil jeder weiß ja, dass das muss fake sein. Die Welt ist ja nur 4000 Jahre alt. Das kann ja nicht
4000?
Stimmen.
Nee, 2014. 2014 Jahre ist die Welt.
Ja, genau.
Echt. Was? Also, die hatten schon.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Welt.
So, altes und neues Testament und so.
Ja, du glaubst ja bloß an das alte. Ist ja. Glauben wir nicht.
Ja. Selbst die Christen glauben auch ans Alte. Das ist so, das haben noch alle, also das, die großen...
Vielleicht sollten wir eine neue Religion machen, was die glaubt, dass 2014 die Welt geboren wurde. Durch Jesus.
Die Erdkreationisten.
Oder so. Und deswegen wünscht man dir auch jedes Jahr Geburtstag.
Oh Gott.
Nicht?
Was macht ihr dann mit den paar Jahren, die dazwischendurch mal geklaut worden sind von unserem Kaiser?
Oder das ist alles Lüge. Das diskreditieren wir einfach alles als
Tatsächlich
Verschwörung.
Sind das gar nicht so viele Jahre, sondern irgendwie ein Monat oder so.
Ja. Das waren 6 Jahre oder sowas.
Ja, das ist egal.
Okay.
Gut. Wo wir jetzt gerade bei der Vergangenheit waren, große Viren. Ich habe noch was aus der Zukunft oder für die Zukunft.
Oh, auch ganz große Viren.
Ja, ich war jetzt 2 Wochen nicht da und vor 2 Wochen kam irgendwie raus, dass Nike jetzt den Schuh baut, den es in Zurück in die Zukunft gibt.
Ah.
Diesen selbstbindenden Schuh. Also ihr wisst, nächstes Jahr kommt ja Marty McFly mit dem Auto Zurück in die Zukunft. Das ist ja 2015.
Und die Schuhe gibt es jetzt schon.
Die Schuhe gibt es dann bis nächstes Jahr.
Ja, und da nächstes Jahr brauchen wir auch Hoverboards. Also
Hoverboards habe ich jetzt
beschissene
noch nicht.
Haarschnitten.
Und diese Jacken, die sich so selber aufpumpen und trocknen.
Ja.
Die waren auch cool.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir sind gespannt, vielleicht passiert es ja alles noch. Auf jeden Fall, den einen Teil, diese selbstbindenden Schuhe, soll es jetzt demnächst geben.
So praktisch.
Auch von dem Typen, der die damals für die Serie entworfen hat, glaube ich. Also für den
Bietet
Film.
Sich ja an.
Ja. Film.
Ja. Naja, waren 3 Filme, deswegen kann man die Filme auch als Serie bezeichnen.
Und dann halt sehr schnell abgesetzt, nach nur 3 Serien.
Nach nur 3 Episoden.
3 Episoden direkt 3 abgesetzt.
Längeren Episoden, ja. Ja, schade also
3 Piloten.
Das war eigentlich eine coole Serie, fand ich so. Mhm.
Ja. Hätten sie ruhig länger machen lassen.
Hat sich vielleicht auch einfach in die Zukunft verflüchtigt, die Serie.
Vielleicht kommt die dann 2015 wieder.
Genau, da geht's dann einfach weiter so. Was bisher geschah?
Back to the Future Day.
Ach, so schön.
Was ist das?
Was ist jetzt?
Der Chat hat mir gerade einen Link geschickt. Und da sieht man das. Was am...
Ja.
Aha. Heute, okay.
Schon vorbei.
Ist immer heute.
Also ich kann es jetzt auch nicht auf deinem Computer sehen, deswegen können die Hörer es wahrscheinlich auch nicht verstehen, was du...
Genau, it's back of the future day und der blendet halt immer den heutigen Tag scheinbar ein. Ich kann es mal kurz hier verlinken, hat mir der Chat gerade gegeben. Ist natürlich fake.
Eine aufwendige Uhr.
Eine aufwendige Uhr, die scheinbar immer den aktuellen Tag oben zeigt.
Das ist ja verrückt, das ist bestimmt eine Zeile JavaScript.
Eigentlich ist es 2015. Wann 2015? Ich weiß gerade gar nicht, wann der wirklich zurückgekommen ist. Könnte man bestimmt nachrecherchieren. Egal, jedenfalls diesen selbstbindenden Schuh gibt es jetzt demnächst bald vielleicht. Wir sind gespannt, was es noch alles gibt. Hoverboards brauchen wir unbedingt und fliegende Autos. Aber erst Hoverboards, oder?
Hm, ja. Fliegende Autos.
Fliegende Autos? Ich bin ja für Hoverboards.
Wer fährt hier Skateboard?
Ich würde es machen, wenn ich ein Hoverboard hätte.
Hätte irgendjemand Skateboard?
Ich würde es machen, wenn ich ein Hoverboard hätte.
Also nein.
In den letzten 20 Jahren nicht mehr. Ja,
also was für einen Unterschied würde es machen, wenn es jetzt Hoverboards gäbe?
Ich würde Skateboard fahren.
Ja, ich würde auch anfangen.
Fucking awesome ist das einfach.
Ja. Echt?
Du verwehrst dich einfach nur dagegen. Du weißt gar nicht, was gut ist.
Also mal abgesehen davon, dass ein Hoverboard viel einfacher möglich ist, weil man nicht eine Tonne Stahl irgendwie durch die Gegend hovern muss. Und es viel leichter ist mit den selbstfindenden Schuhen dann in Kombination
und man kann
direkt am Hoverboard befestigt zu sein, sodass du nie ausklinken kannst. Und weil das Ding ja schweben kann, kannst du einfach immer weiter fliegen.
Und du kannst dich sogar noch an den Zug hängen mit dem Hoverboard und neben dem Zug.
Sag einfach ja.
Mhm. Ja, ja, brauchst du auch, weil wenn das Hoverboard mal keinen Strom mehr hat.
Du musst einfach grinden und dann kriegst du wieder Strom und lädt sich das auf.
Über Funken.
Auf den Stromleitungen musst du dann
beides
grinden.
Zusammen. Ein Hoverboard vorne ein Plus und hinten ein Minus.
Ja, und dann kannst du wieder losgehen.
Ich werde dabei. Ja.
Gut. Ich würde es kaufen.
Wenn ich mir anschaue, was die Leute so mit Autos machen, dann habe ich Angst vor dem, dass die Leute mit ihren Autos durch die Gegend fliegen können oder gar. Also die Autofahren ist ja so eine halb zweidimensionale Geschichte, ja. Also man bewegt sich irgendwie nach vorne und von links nach rechts, aber wenn man sich
anderthalb dimensional eigentlich.
Ja, so 2,5D halt irgendwie. Also wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, dass sich Autofahrer auch noch in der Höhe variabel bewegen könnten, oh Gott, das ist ja jetzt schon Chaos genug.
Okay. Ja. Stimmt. Also meinst du so hier Hollywood-mäßig, wo sich Autos dann auch ganz oft irgendwie die explosionsmäßig nach oben und unten
bewegen? Die ganze Zeit, es würde draußen die ganze Zeit hell sein.
Ja. Auch schon wieder ein Auto.
Okay.
Und dann regnet es auch immer so ein bisschen runter, ne? Das ist irgendwie unpraktisch.
Macht total viel Sinn.
Ja, nee, wenn dann auf jeden Fall nur automatisch gesteuert fliegen.
Aber der Chat schlägt vor, man könnte auch 4 Hoverboard und ein Auto schnallen. Dann kann man eventuell von 2,5 Dimensionen fast sogar auf 3 kommen.
Sweet.
Kann man mal probieren.
Aber erstmal ein Hoverboard. Das siehst du, deswegen brauchen wir zuerst die Hoverboards und dann erst die Autos.
Ja, die Hoverboards machen sozusagen den Hybriden.
Ja, die machen einen Hybrid, genau.
Hybrid Car.
Ja.
Kann fahren, aber auch fliegen. Ist der nächste Hybrid.
So praktisch.
Okay.
Zum Thema Fliegen, ja.
Ja, zum Tumblr der Woche. Was? Nee, was? Hä?
Was ist das Problem?
Vom Fliegen. Chemtrails.
Chemtrails,
ach so,
genau.
Ah, jetzt.
Vom Fliegen, genau.
Ah, vom
wir
Fliegen.
Wir haben vom Fliegen, Fliegen. Genau, 2 Tumblr, die quasi austauschbar sind, würde ich sie jetzt nennen. Einmal die komplette Auflistung aller Beweise für die Existenz von Chemtrails. Das ist der erste. Und der zweite ist PHP The Good Parts. Ich weiß nicht. Ist das wirklich so?
Mhm. Ja, ja.
Glaub schon, ja. Kann ja, den einen auch den Link beisteuern, ich suche das raus. Genau, und das sind 2 Tumblr, die man sich anschauen kann. Dann kann man sich quasi alle guten PHP-Sachen anschauen und alle Beweise für Chemtrails. Und
ich spoiler mal insofern, man hat sich schnell dran satt gesehen.
Ja, das geht. Aber man nicht so eine gute Click-Through-Rate.
Ja, also es ist jetzt auch was für spät in der Nacht, wenn man nicht mehr so viel lesen will.
Ja.
Oder nicht mehr so aufnahmefähig.
Muss auch nicht weit scrollen. So.
Das ist eigentlich ganz gut, weil wer scrollt, verliert und.
Genau.
Nee, es sind eindeutig die besten Tumblr, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
Ja. Also auf jeden Fall anschauen. Das geht sogar, das Gute ist, es ist sogar für Mobile geeignet. Also es verbraucht dann nicht deine ganzen tollen Mobile-Energien.
Stimmt, die Seite ist automatisch responsive.
Ja.
Sehr gut.
Wie praktisch. Sehr alle guten gut. Sachen vereint.
Sehr
sweet. Ich habe mal den Link dazu getan.
Hm. Wunderbar.
So schön. 2 Tumblr, beide super.
Kommen wir endlich zu den News.
Genau.
News. Ist was passiert?
Es sind so viele Sachen passiert.
Also zumindest für den Makefu sind ganz viele Sachen passiert. Für uns irgendwie nicht so.
Ihr seid halt auch nicht so.
Bei uns passiert nicht so viel in unserer Welt.
Ja, ihr seid halt einfach langweilig.
Ja. Wir entwickeln gerade die Hoverboards.
Das macht ihr eh nicht. So.
Satoshi.
Meine erste News ist Lee McGrath Goodman hat sich aufgemacht, um Nakamoto zu doxen, beziehungsweise quasi alles über ihn rauszufinden, was es rauszufinden gibt, um daraus einen fetten Newsartikel zu machen.
Und dann kommt nächste Woche so ein Tumblr raus, all about Satoshi Nakamoto.
Und dann gibt es genau dieses eine Bild, was in der Mitte ist. Dann ist genau dieses eine Bild in der Mitte.
Und es gibt ihn wirklich?
Und es gibt ihn wohl wirklich, laut
der spielt die ganze Zeit Satoshi Dice, stimmt's?
Tatsächlich ist es ein Japaner, der in den USA aufgewachsen ist, beziehungsweise dort lebt gerade. Er hieß, sein Satoshi Nakamoto ist sein wirklicher Name. Und zwar, er hat den irgendwann mal geändert, nachdem er mit dem Studium fertig war. Und er interessiert sich für Modelleisenbahnen.
Das kann
und
ich nachvollziehen.
Und ist 69 Jahre alt und
69.
Lebt in, wo war das nochmal? Ja, ich,
North
steht drin.
Carolina.
North Carolina.
North, was?
Und es wurde ja immer viel spekuliert, dass Satoshi quasi nur so ein Nickname ist für diese ganze Gruppe, die sich mit quasi mit die um dieses Bitcoin Programmierung und das Paper gekümmert hat. Aber es sieht wirklich so aus, dass es ein Typ ist und dass der sogar noch lebt und dass der aber damit eigentlich gar nichts mehr so wirklich zu tun haben will und der will eigentlich, er redet relativ wenig, beziehungsweise quasi gar nichts, sondern nur über Modelleisenbahnen, weil das halt ist, was ihn gerade interessiert.
Also so ein bisschen wie Steve Wozniak.
Nee, so. Viel mehr zurückgezogen. Also
noch
er redet noch nicht mal mit seiner Familie über alles, was er tut quasi.
Nur über Bitcoin.
Nee, gar nichts über Bitcoin. Er redet überhaupt nicht darüber, sondern er sagt, er hat damit nichts zu tun und weiß gar nicht, was.
Vielleicht hat er einfach nur keine Ahnung von Bitcoin.
Das könnte auch sein.
Na, das eigentlich Lustige finde ich jetzt hier natürlich, dass jetzt die komplette Bitcoin-Community und die Nerd-Community und alle Menschen im Internet
haben jemanden zum Anbeten.
Sind jahrelang davon ausgegangen, dass es natürlich noch ein Fake ist und es kann überhaupt, dann gibt es gar nicht wirklich. Natürlich war vermutlich das Maximale, was man in Recherche gemacht hat, den Namen in Google einzutippen. Hat nichts gefunden, ergo Mensch existiert nicht. Ne? dass der tatsächlich irgendwo wohnen könnte unter dem richtigen Namen, den man eventuell nur im Offline-Leben dann vielleicht finden kann, im Telefonbuch oder so.
Geburtsregister. Also,
Das finde ich
wurde wohl ausfindig gemacht über quasi die Seite, wo er mit diesen Modelleisenbahnen, keine Ahnung, sein Zeug gemacht hat. Und da, beziehungsweise nicht, wo er sein Zeug gemacht hat, sondern wo er die Teile gekauft hat, die er für die Modelleisenbahn benutzt hat. Und der Typ, der es quasi alles rausgefunden haben will, hat dort bei dieser Webseite angefragt, hat gesagt, ja, ich brauche die E-Mail-Adresse von ihrem Typen. Und die haben gesagt, ja, gar kein Problem.
Gar kein Problem, sagen sie einfach, sie sind von der NSA, dann geben wir ihnen die.
Dann haben sie die ja eh schon, das ist ja blöd, sag GCHQ.
Unglaubwürdig, genau.
Der kleine Bruder von der NSA.
Wenn du sagst, du bist von der NSA und brauchst Informationen,
das unglaubwürdig. Ist Quatsch. Ja, genau, also was tatsächlich ein bisschen traurig ist jetzt, Satoshi wollte dann mit dem ganzen Bitcoin-Zeug nichts zu tun haben mehr. Und er hat unendlich viele Bitcoins noch, also fucking, wie viel sind es gerade? 400 Millionen umgerechnet gerade in Dollar an Bitcoins. Und jetzt, wo quasi alle Leute wissen, wo er wirklich wohnt, weil das alles schön dabei steht, kommen jetzt erstens irgendwelche wildfremden Leute vorbei und wollen ihn anbeten.
Ja, super.
Wow. Wie RMS zum Beispiel, wo wir später auch
wollen ihm Bitcoins spenden.
Ja, ich glaube, er hat.
Und andere wollen sie ihm wegnehmen.
Bitcoins, also. Satoshi wird einer der wenigen Leute sein, die genug Bitcoins haben. Er ist sogar ein Bild von seinem fucking Haus dazu, was total viel Sinn macht.
Naja.
Und ist schon ein bisschen blöd jetzt, für ihn auf jeden Fall. Und das alles wird nur für eine Story. Ich weiß nicht, ob sich das so...
Und da hat noch keiner irgendwie angefangen, so gesagt, dass das nur gestaged wäre, dass der Typ in Wirklichkeit niemand gefunden hat und dass er den
das kommt bestimmt hat. Das kommt bestimmt nächste Woche, aber ja, das kann auf jeden Fall passieren.
Das sind dann wahrscheinlich wir, die diese News nächste Woche
verbreiten. So praktisch, wir können einfach uns selber dementieren jedes Mal, weil wir immer eine Woche später dann find quasi alles dementieren können.
Finde ich gut. Also ändert effektiv nichts.
Ja, also die Sache ist halt, egal ob das jetzt nächste Woche dementiert wird oder nicht, ist der Typ wird damit dann keinen Spaß mehr haben in seinem restlichen Leben, weil die ganzen Leute ihm auf den Sack gehen werden. Und weil wenn jetzt einer jemand sagt, ja, das kann gar nicht sein, bla bla bla, und es stimmt sogar, dann werden es trotzdem noch die Hälfte der Leute glauben. Das ist nämlich genau wie mit diesen ganzen anderen Verschwörungstheorien und Shit. Das funktioniert alles genauso. Wie einer mit sagt,
diesen Chemtrails.
Genau, wie mit den Chemtrails.
Ja, einer Chemtrails hat gesagt, gibt's wirklich. Sieht man doch immer, wenn so Flugzeug vorbeifliegt.
Ich habe ja auch eine Webseite, wo Beweise draufstehen.
Wo alle Beweise drauf sind.
Alle gesammelten Beweise
seit 1990. Oh, die lädt bei mir irgendwie
nicht. Genau. Ich weiß nicht, das Internet ist immer... Das wird von der Regierung blockiert, wenn ich die Seite
aufrufe. Genau, das wird immer gelöscht.
Ja, ich finde es so lustig, also... Weil Verschwörungstheorien haben in der Form sehr viel mit Religion gemeinsam.
Natürlich.
Ja, irgendwas müssen die Leute doch glauben.
Ja.
Ich weiß nicht, müssen sie das?
Ja.
Das habe ich auch heute erst wieder gelesen, dass man doch an irgendwas glauben muss, aber ich glaube an die Vergänglichkeit des Menschen.
Dann
ist das gut genug. Siehst du? Dann glaubst du an den Tod.
Glaub doch daran, dass andere Leute glauben.
Aber das ist ja eigentlich kein Glauben, weil ich bin davon fest überzeugt und es gibt so Science.
Du, das sind die Leute, die an Chemtrails glauben auch.
Und Islamisten sind auch schwer überzeugt.
Schwer überzeugt.
Das ist kein Argument.
Na gut, wenn man, vielleicht kann ich, aber ich habe die Möglichkeit, dass ich noch überzeugt werden kann, im Gegensatz zu den ganzen Fundamentalisten. Ich kann nämlich einfach sagen, okay, Science hat gesagt, es gibt doch keinen Tod und dann ist es einfach nicht so und dann glaube ich daran auch.
Dann glaubst du an Science.
Ja, das ist aber kein Glauben, das ist nicht? Halt wissenschaftlich kritisches Denken. So.
Dann glaubst du an wissenschaftlich kritisches Denken.
Ja, dann ist
du glaubst. Ich glaube wirklich, du glaubst. Und wir alle.
Ich glaube auch.
Oh Gott, Felix.
Haben Felix auch geglaubt, GNU TLS ist das bessere TLS.
Hat das jemand gedacht?
Andere haben auch geglaubt, sowas könnte nur Apple passieren, ja.
Was? Leute machen Fehler?
Ja.
Bugs.
Ja. Bugs in Software.
In
Bugs
GNU?
In Software? In GNU? Free das Open Source?
Das ist doch alles Bonus Open Source und da gucken doch so viele Menschen drauf die ganze Zeit.
Die ganze Zeit
gucken Leute sich den Source Code an und schauen die Veränderungen an und schauen, dass da sowas nicht passiert.
Tja, mit OpenSSL wäre das nicht passiert oder so ähnlich. Jedenfalls
werden andere Sachen passiert, ja.
Da passieren ständig andere Sachen. Worum geht's?
Tja, Das ist jetzt gar nicht meine News.
Makefu, worum geht's?
Soll ich alle News machen? Na gut, dann ist es so. Okay, es geht um einen Fehler bei der Validierung von Zertifikaten in der Software GNU TLS.
Genau, also das Problem, was Apple auch hatte, irgendwie so ein bisschen.
Nur, dass es da nicht GNU TLS war, sondern halt
ihre
Bonus-Software. Vielleicht haben sie abgeschrieben, ja.
Genau, also der Angriffsvektor oder so sieht ähnlich aus, ist ähnlich getargetet, wenn man vermuten will, dass das absichtlich platziert wurde, nämlich dass man Zertifikatsvalidierung sozusagen immer erfolgreich machen kann, wenn man nur das Ganze richtig anstellt.
Vielleicht nochmal kurz zu dem Angriffsvektor. Also jetzt mal rein hypothetisch. Ne? Rein hypothetisch, es gäbe einen Menschen, sagen wir mal hier in Europa oder irgendwo auf der Welt, und dieser Mensch würde jetzt mit einer Webseite kommunizieren wollen, die in den USA ist, so Gesichtsbuch oder was es da so alles gibt. Ja, und man würde es verschlüsselt machen. Und angenommen, es gäbe jetzt jemand, der würde irgendwie in der Mitte sitzen und würde jetzt wissen wollen, was da ausgetauscht wird an Informationen. Dann wäre das ein ziemlich guter Use Case, richtig?
Um so einen Bug auszunutzen, oder?
Genau,
oder?
Das ist eigentlich so ein ziemlich idealer Bug, ne? Das ist ja nicht so ein Bug, der einfach nur.
Du meinst, wenn du eine staatliche Stelle wärst, wäre das auch eine total gute Sache.
Das ist eigentlich.
Der Bug eignet sich perfekt für einen Man in the Middle, ja.
Ja, das könnte man natürlich sagen, weil wir waren jetzt gerade beim Thema Verschwörungstheorien. Ne?
Verschwörungstheorien.
Vielleicht darauf einzusteigen. Ne? Jetzt kann man sagen, naja, ein Bug. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie Softwareentwickler und Bugs gibt es irgendwie. Ne? Das hat man schon davon gehört. Ja, jetzt nur komisch. Irgendwie so ziemlich derselbe Bug in zwei verschiedenen Software gleichzeitig.
Zur ungefähr gleichen Zeit.
Ja, zur gleichen Zeit.
Das ist ein bisschen weird. Ja.
Das war bestimmt der gleiche Programmierer. Der kann das einfach nicht.
Ja. Genau. Der hat das noch nicht so drauf.
Das war der Praktikant von der NSA.
Oh Mann. Ey.
Normalerweise verstecken die das besser. Ja? Ja, doch. So langsam verdichten sich auf jeden Fall.
Aber es ist nicht der gleiche Bug.
Es ist nicht der gleiche Bug, aber die Auswirkungen sind.
Die Auswirkungen sind identisch. Ja. Ja.
Also genau. Gleich. Also wäre man mit dem Ziel unterwegs, hätte man das sich. Fehlt eigentlich nur noch das bei OpenSSL.
Ja, das kommt. Das war bestimmt durch die Chemtrails.
Nächste
einfach.
Woche bei uns.
Chemtrails, die haben damit was zu tun.
Ich hoffe nicht, dass es auch noch ein OpenSSL drin ist. Ich glaube es nicht, weil die sind ja eigentlich. Also ich meine, dann hätten wir wirklich ein Problem, weil OpenSSL ist doch die meistverwendete SSL-TLS-Software. Und das wäre dann schon richtig böse. Also wenn das jetzt in Anführungsstrichen irgendwelchen proprietären Code drin ist, okay, kann
dann
mal passieren.
Ja nicht. Dann ist ja okay.
Kann es ja mal passieren, ja. In GNU TLS, okay, das verwenden jetzt auch nicht so viele Leute, würde ich jetzt mal. Also, kennt jemand, der GNU TLS?
Ich weiß gar nicht, welche Software das benutzt.
Ja, genau.
Ja gut, das ist so das Klassische, was halt irgendwelche Software unten drunter benutzt und man weiß es nicht. Weil es funktioniert ja bisher immer. Ich habe mich dafür bisher noch nie groß interessiert, ob was OpenSSL oder GNU TLS benutzt.
Ich kann mal versuchen, es zu deinstallieren und schauen, was alles mitfliegt.
Ja. Dann tu das mal.
Du hast gute TLS drauf. Oh, ho. Mal gucken.
Ja, also
okay, pass auf. Also, das ist ganz schön viel fucking Software.
Okay. Was benutzt es alles?
Da kommen dann ganz viele andere Dependencies damit. Oh. Wireshark zum Beispiel. Na gut.
Naja,
also. WeChat zum Beispiel. Wenn ihr WeChat benutzt, aufpassen. Python 2 PyCore würde mit wegfliegen, aber ich weiß nicht genau wieso. QEMU, aber das ist dann irgendeine andere Dependency von irgendwas, irgendwoher.
Aber
Wine zum Beispiel, Wine benutzt GNU TLS.
Echt? Okay. Gut. Aber trotzdem wird OpenSSL halt noch wesentlich viel tausend mehr verwendet als GNU TLS.
Ja, das stimmt.
Von daher, ist natürlich nicht schön, dass das passiert ist und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne? Aber wenn sowas jetzt noch in OpenSSL gefunden wird, also ich hoffe, da gibt es Leute, die gucken jetzt sich nochmal jede Zeile OpenSSL
klar,
an.
Weil davon wir das jetzt gesagt haben, ja. Oder was? Ich glaube
nein,
nicht.
Nein, nein, aber wenn zwei so Sachen hintereinander passieren, wird es garantiert jetzt ein paar Leute geben, die sich auch OpenSSL nochmal genauer angucken. Hoffe ich mal. Und es bleibt zu hoffen, dass da nicht auch noch was drin ist, weil dann wäre es echt richtig fies.
Natürlich kann man sich fragen, warum, also angenommen, man würde so eine Backdoor jetzt hier haben wollen, dann ist es natürlich schon riskant, sowas in einem Open-Source-Projekt zu machen, weil da kann man es ja durchaus sehen. Also ich meine, Apple kann ja sicherlich nachvollziehen, von wo dieser Commit irgendwie kam. Bei GNU TLS kann man es ganz sicherlich nachvollziehen. Das ist ja dann interessant. Zumal es ja für so einen Man-in-the-Middle-Attack ja auch noch den klassischen Ansatz gibt, indem man sich einfach ein Root-Zertifikat besorgt. Und was ja dann, wenn man dann die entsprechenden gesetzlichen Hilfsmittel hat, ja auch nicht so weiter schwierig ist. Ja. Wo man sich dann auch irgendwo dazwischen hängen kann, ohne dass es jemand merkt.
Ja, oder großes Unternehmen Sternchen hier ist und sich dann einfach mal Sternchen Google.com, Sternchen so, Facebook.com ausstellt. Genau. Also ich meine, wenn man Telekom heißt oder anderes großes Unternehmen hier einfügen, dann stellt man sich so ein Zertifikat halt selber aus.
Ja, genau, weil du bist ja schon eh in allen Browsern drin, von daher ist ja auch dann egal. Ja. Nochmal ganz kurz, meine Liste ist ARIA 2, also so ein Download-Tool, FFmpeg, GS ASL, keine Ahnung, GTKVNC, LFTP, libvirt, NCDC, QEMU, SMB Client,
okay, ist
Task
auf und Arch
WeChat.
Oder?
Das ist jetzt nur mein Computer. Also es ist Arch Linux mit dem aktuellen Install-Zeugs. Also das hängt schon an relativ vielen Sachen drin. Jetzt muss man
sagen. Ja, also war jetzt aber auch schnell gefixt. Also
ja, natürlich. Schnell gefixt ist immer. Aber das ist, reicht halt nicht. Ja. Ist halt schon fucking 5 Jahre her dann. Das ist halt schon blöd.
Was ich erschreckend finde, dass es wirklich so lange gedauert hat, bis man es bemerkt hat. Ja. Weil ich meine, derjenige, der schon mal einen SSL-Server sich installiert hat und dann mit den entsprechenden Zertifikaten Spaß hatte, der weiß, dass es dann, dass man da auch in der Regel ziemlich viel Try and Error natürlich macht. Dann installiert man Zertifikaten, konfiguriert entsprechend die ganzen
Flex. Und meistens machst du das ja mit OpenSSL als Client.
Und schaut dann mal, wie es funktioniert und wird es akzeptiert und nicht, wie funktioniert es mit dem alten Browser und so weiter. Und da hätte eigentlich, also mich wundert es total, dass nicht irgendein Admin viel früher schon gemerkt hätte, Moment, wenn ich das hier mit meinem iPhone teste, dann wird es irgendwie immer akzeptiert. Das ist doch seltsam.
Ja, das Fiese ist, glaube ich, eher, das ist nämlich genau der Punkt, wenn du das als Admin oder so gewohnt bist, dann ist das manchmal ziemlich tedious mit den Zertifikaten und dann freust du dich einfach, wenn es funktioniert und dann fragst du nicht mehr lange nach.
So, ganz ehrlich. Ich habe bloß GNU TLS installieren müssen, dann hat schon alles funktioniert. Ja. Da habe ich keine Zertifikatprobleme mehr.
Das geht einfach immer. Perfekt.
Ich recommend das einmal, Freunde.
Das ist halt einfach, wir hatten ja mal ein Special zum Thema Testing, das ist auch wieder so ein Beweis dafür, man sollte nicht immer nur testen, dass alles klappt, sondern man sollte auch testen, dass Dinge in definiertem Rahmen auch nicht klappen. Ja. Weil das ist mindestens genauso wichtig.
Ja.
Genauso.
Aber ist ja nur Security-Software.
Security. Ja. Setze ich eh nie durch.
Super.
Quatschkram.
Super.
Was ich auch nicht durchsetze, sind ja diese Pornofilter.
Weiß nicht.
Oh, in UK haben die sich ja schon ganz gut durchgesetzt. UK
hat das ja ganz gut funktioniert, also kann man nichts sagen.
Haben da ja auch gewissermaßen Erfolg damit.
Ja.
Ja, das war, glaube ich, diese Woche, dass ein Berater der Downing Street Number 10, also der britischen Regierung, namentlich eben hier Premier Cameron, festgenommen wurde wegen des Verdachts von Besitz von Kinderpornografie, und zwar im Vergleich zu dem Fall, den wir hier in Deutschland hatten mit diesem Herrn Edati, eher richtige Kinderpornografie, also nichts mit Grauzone irgendwie. Und das pikante Detail daran ist sozusagen eigentlich vor allem dann, dass sie das
ihn gefangen haben mit seiner eigenen Software.
Ja, so nicht, aber so im Prinzip schon.
Ja, sie haben gemerkt, oh shit, er hat sich freigeschaltet für diese ganze Kinderpornografie-Sache.
der Treppenwitz der Geschichte sozusagen ist, dass dieser Mensch einer der Berater war, der für die Pornofilter in England überhaupt erst gesorgt hat. Also der sozusagen die Legislatur dafür mitverfasst hat. Oder die Regierung entsprechend beraten hat.
Unterstützend beraten.
Genau.
In Deutschland haben wir da jetzt auch schon wieder jemanden, den ehemaligen oder bis heute noch Vorsitzenden der katholischen Beamten, such mich mal, der heute zurückgetreten ist.
Ja.
Also ist gut. Katholischen Kriminalbeamten oder irgend sowas, der ist heute zurückgetreten, auch wegen.
Ist das so eine Art Gewerkschaft dann? ich frag mich gerade, wer sind bitte die katholischen Kriminalbeamten?
Es gab ja auch diesen Staatssekretär, das ist ja nochmal jemand anders, oder?
Das ist nochmal jemand anders. Das
war jetzt auch überraschend, dass die Kirche da so viele Probleme mit hat.
Ja, so, das ist extrem überraschend.
Die katholische Kirche. Die ist dafür gar nicht bekannt oder so.
Ich stelle mir gerade eher so einen Tatort vor mit so katholischen Kriminalbeamten, die dann so, wenn du gestehst, dann darfst du beichten und alles ist vergeben.
Genau.
Also und du kommst in den Knast. Aber das ist viel besser als das Höllenfeuer.
Und dein Auto jagt in dem lustigen Mobil, in dem Papstmobil.
Also die katholische Arbeitnehmerbewegung, KAB, was auch immer die ist, sind nicht eine Sozialorganisation und der Chef ist zurückgetreten wegen Kinderpornos. Also es ist irgendwie, geht es gerade um
oder was? Das ist wie so eine Krankheit.
Es ist traurig und eigentlich sollte man keine Witze drüber machen.
Doch.
Aber du meinst, wir müssen das mit Humor
nehmen. Wir können
ja
auch nicht sagen, dass
über das Thema nicht, aber die Leute, über die sollten wir Witze
richtig
machen.
Richtig, genau so ist es nämlich.
Über die Leute, die da erwischt werden.
Richtig. Also die Katholiken haben definitiv Probleme.
Fairerweise muss man vielleicht sagen, die Kirche.
Ja, vor allem die Katholiken.
Ein paar,
ja.
Mr.
Katholik. Ich bin zwar nicht bei dem Verein dabei, aber ich glaube, einen Unterschied muss man schon machen.
Was?
Zwischen Mitglieder der Kirche und der eigentlichen
und
Kirche.
Und ohne Glieder.
Ja. Oh, sorry. Du meinst aktive Kirchen. Nee. Was?
Kirchengänger?
Naja, ich meine, es gibt einen Unterschied.
Ob du
zwischen
nur
den,
glaubst,
zwischen
oder?
Der Kirche als Organisation und
okay.
Und
Leute, die einfach nur
und,
sich da
und Menschen, die katholisch sind.
Ja, okay. Ja. Also, wenn ihr katholisch seid und
we're sorry.
Was ich nicht bin, aber ich,
ja,
ich glaube, es ist schon fair.
Genau, also ihr könnt gerne katholisch sein, macht bloß nichts mit kleinen Kindern.
Macht noch nichts mit Kindern.
Haltet euch von Kindergärten fern. Ingo, was redest du schon wieder? Du redest dich hier um Kopf und Kragen, ich sag's dir.
Ja, definitiv. Also es sollte kein
hör einfach auf zu reden, wir machen weiter.
Kann man da nicht so ein Thema. Verwerfende Facebook-Graph-Searches oder so machen? Irgendwie Leute, die katholisch sind und denen irgendein Kindergarten gefällt oder so? Also
gab's, glaube ich, schon.
Meine persönliche Idee ist es jetzt nicht, Katholiken zu diffamieren, sondern...
Deine unpersönliche Idee.
Nein. Es
gibt auch viele katholische Kindergärten.
Ach, ist das schön.
Ja.
Ja.
Ja, gut.
Oh.
Egal. Compliance-Lampe ist definitiv schon auf Orange
auf
gesprungen.
Ganz tiefrot ist die schon einfach.
Tiefrot schon?
Ja.
Okay. Also wir haben,
deswegen haben wir jetzt bessere
wir
Themen.
Wir haben es mal wieder geschafft, alle zu diffamieren, die es irgendwie gibt.
Nee. Aber in der
wieso? Islamisten haben wir vorhin auch schon diffamiert.
Ja. Ja. Nee, aber das war nur eine Feststellung, dass die glauben.
Okay, gut.
Ja,
RMS
haben wir auch noch später, deswegen ist dann quasi alle diffamiert.
Alles in einem Rundumschlag.
Genau, dafür haben wir jetzt bessere Themen. So,
ja.
Bessere Themen, wo irgendwo nichts falsch machen kann.
Gott sei Dank.
Nämlich Raspberry Pi, der GPU wird open sourced, beziehungsweise ist open sourced worden. Das heißt, die ganzen, es gab ja relativ viel so Unbehagen darüber, dass beim Raspberry Pi relativ viele Sachen nicht Open Source sind und unter anderem der GPU, dass du quasi, um diesen GPU benutzen zu können, so einen Blob bekommst von Broadcom und der sagt, okay, du machst da vorne die und die Sachen rein und dann kommt da hinten bunt raus.
Also
ein Binärtreiber.
Genau, wir reden von einem Treiber, wir reden nicht von der Grafikkern irgendwie, dessen Aufbau
nicht
so
von Hardware,
Open Source,
also von,
sondern es geht um den Broadcom Grafiktreiber.
Software-Blob.
Genau, der jetzt Open Source ist. Was mich daran erinnert, dass ich vor einer Zeit lang in einem Projekt mich interessiert habe für Raspberry Pi Android drauf laufen lassen. Und da war das Hauptproblem, dass der Grafiktreiber nicht Open Source verfügbar war und deswegen Hardware-Unterstützung für Android nicht entwickelt werden konnte und es deshalb ultra lahm war.
Okay. Vielleicht wird das jetzt besser. Also natürlich ist jetzt erstmal das Problem, es ist open-sourced worden, aber die Treiber sind jetzt quasi noch nicht in einem Zustand, wo du damit wirklich was anfangen kannst. Also wenn du den Blob nimmst, bist du immer noch voll viel schneller und so und alles ist besser. Ähnlich wie mit den Open-Source-Treibern für ATI zum Beispiel und den Blob-Treibern, die bereitgestellt werden. Aber das ist ja immer das Problem, du kannst ja den Blob, kannst ja ab und zu, also relativ oft den Blob liefern, weil der bestimmte Sachen drin hat, die dann selber unter deinem Copyright stehen und die darfst du nicht sonst so rausgeben, weil du es dann verlierst und so. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz, wenn das jetzt Open Source gegangen ist und wenn jetzt die Treiber quasi auch von Leuten passieren.
Ja, das Interessante ist, die Raspberry Pi Foundation, wenn ich das richtig sehe, ja, genau, die spendet oder verlost sozusagen außerdem noch ein Preisgeld, lobt ein Preisgeld aus von $10,000 an die erste Person, die nachweislich Quake 3 mit spielbarer Framerate auf einem Pi laufen lassen kann mit Open-Source-Treibern. Sie schreiben jetzt nicht mit diesen Open-Source-Treibern, weil...
Mit neuen Open-Source-Treibern, die du hoffentlich entwickelst dafür.
Ja, genau. So,
weil nur zu starten reicht halt nicht.
Genau. Ja, genau. Und das ist auch in dem Artikel, den wir da haben, drin verlinkt. Also wenn jetzt irgendwie jemand nochmal Quake spielen will und irgendwie Lust drauf hat, das auf dem Pi zu machen, da kann man gerade auch noch Cash-Moneys mitmachen.
Genau, also es geht speziell darum, eine Implementation für libegl.so und libglsv1-cm.so, also quasi für diese beiden Shared Libraries. Die Quake-Demo, Quake-Time-Demo 4 ist es und die Resolution ist 1920x1080 mit mindestens 20 Frames per Second. Und ich denke, das ist schon ambitioniert. Obwohl Quake 3 jetzt auch schon super, super alt ist.
Also 1080p. Ich habe selbst einen Raspberry Pi, den ich als Media Center verwende mit 1080p. Mhm. Und die CPU ist ja bekannterweise nicht wirklich stark. Die GPU allerdings ist wirklich super. Das heißt, es funktioniert eigentlich ja, also extrem flüssig mit Hardware-Decoding und.
Genau, die macht halt das Ganze, die macht halt den Film in Hardware. Decodet ihn halt in Hardware genau. Und deswegen ist es auch verdammt schnell einfach.
Genau.
Ja, die CPU aber könnte das praktisch gar nicht. Das
ist schon absolut möglich.
Ja. Also, das Problem ist halt, dass du Quake 3 nicht in Hardware quasi decoden kannst.
Und das ist noch die eine Sache, die ja mir da gerade auffällt.
Ja, es ist halt kein H264, also Quake 3 ist kein H264, sondern du musst da...
Ja, das ist eine Applikation.
Richtig.
Da ja, kann du man nichts dekoden an einer Applikation.
Du musst den Stream sozusagen in H264 rumkodieren vorher live. Und das auf dem Pi, das geht bestimmt auf schnell. Auf
Raspberry Pi.
Genau, alles überhaupt kein Lag.
Quatsch, kaum. Jedenfalls ist eine coole Sache, dass quasi auch ein Preisgeld dabei ist. Das heißt, Leute setzen sich vielleicht damit eher auseinander. Genau. Das war die News. Weiter zu Spooky GCHQ. Wir haben ein Incident gehabt, ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Woche, dass sie was war das? Fuck. Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich den Fall verloren. Achso, genau. Yahoo Video Streams mitschnüffeln und dort auch reinschauen und dann quasi dabei zuschauen, wenn Leute sich gerade ausziehen und so. Was schon echt super creepy ist einfach.
Ja.
Ja, es geht.
Also wie gesagt, die Leute, die jetzt ihre Kameras abkleben, sind plötzlich gar nicht mehr so die Verrückten, wie es noch vor kurzem war.
Ja.
Die sind jetzt irgendwie schon
normal eigentlich. Eigentlich sollten alle Leute ihre Kameras abgeben, die ganze Zeit.
Aber es bräuchte doch nicht, da geht doch immer das Lämpchen an, wenn die Kamera sich einschaltet.
Du hast anscheinend nicht Binärgewitter gehört. Ja.
Genau. Da hatte Apple so einen Bug.
Und andere bestimmt gar nicht.
Nee, Quatsch, kam.
Nee, das ist bestimmt total sicher, dass die Lampe
angeht. Also,
die Lampe geht da an, die geht immer an. Guck mal, ich probiere hier diese Software aus, und dann geht die Lampe an, deswegen muss es quasi für alles so sein.
Und die Lampe wird ja auch durch Software gesteuert, deswegen ist ja auch alles total gut.
Security.
Ja, also wie gesagt, plötzlich sind die Leute, die ihre Kameras abkleben, gar nicht mehr so die Verrückten. Und das ist schon traurig. Das wird mit den Chemtrails genauso sein. Irgendwann
kommt es raus,
dass das Wahrheit ist.
Dann ist der Tumblr gefüllt.
Und das ist so wahr und
genau.
Dann ist der Tumblr gefüllt mit den ganzen Sachen.
Dann werdet ihr sehen, dass Chemtrails wirklich wahr sind.
Ja,
die Wahrheit. Und dass die uns die ganze Zeit...
Schon immer.
Ja, dann kann man nur hoffen, dass es schnell genug passiert, bevor wir alle sterben.
Ich will das nicht erleben.
Genau.
Das mit Chemtrails.
Oder wie war das? Vergiftung? Nein.
Chemtrail-Vergiftung.
Vergiften uns. Oder die
manipulieren
unsere
Brains. Genau. Manipulieren unsere Brains. Genau, aber die.
Die schnüffeln unsere Kommunikation ab und manipulieren unsere Brains. So sein.
Die eigentliche Geschichte ist, die jetzt gerade 404, dass GCHQ wohl auch vorhatte, die Kameras von der Kinect abzuschnüffeln, wenn du da quasi so Online-Gaming-Zeug machst. Und dann haben sie sich direkt in 3D
Ja, ist nicht schlecht.
Nice, oder? Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Ja, das ist nur Vorbereitung für dieses Crime Scene 3D-Scanning.
Das kommt doch jetzt mit dem, mit dem Google-Zeug.
Ja, genau. Und das haben, ja. Dann haben sie deine Wohnung vorher schon.
Ach so, ja.
Ja.
Dann müssen sie da nicht mehr so viel rumlaufen mit ihrem Freund.
Ja, nee, und auch für das Red-Team, das dann bei dir in die Wohnung eindringt, die wissen dann schon genau, wo alles ist. Ist
genau, perfekt. Da ist dein Xbox und
genau.
Da sitzt er garantiert wieder vor.
Ja, es ist extrem krass. Ich gucke ja in meiner Freizeit sehr gerne Person of Interest. Und da werden die ganze Zeit solche Aufnahmen irgendwie hier vom Geldautomaten gegenüber, dann von irgendwie der Webcam des einen, der da im Café sitzt und so weiter, immer wieder eingespielt. Und jetzt so langsam, ist
auf einmal die Wahrheit.
So weit würde ich noch nicht gehen, aber so langsam bekommt das echt schon so einen, also so einen, es ist nicht mehr wirklich Science-Fiction irgendwie Charakter. Und das ist schon...
Ist traurig.
Ich habe den Link wieder
verstörend, würde ich sagen.
Aber hat nicht auch Skype jetzt irgendwie seine Nutzungsbedingungen geändert, irgendwie, dass sie jetzt alles
dass sie alles an die NSA weiterschicken, ist okay jetzt. Hast du unterschrieben.
Oder? Skype Kinect oder wie. Das habe ich nicht mitbekommen.
Doch, war doch gerade jetzt auch, habe ich das, oder ist es mir nur auf Twitter irgendwie so halb entgegengeflogen?
Ja, aber das wäre ja gar nicht notwendig. Ich meine, wenn es entsprechende gesetzliche Bestimmungen gibt, die es ja gibt in allen möglichen Ländern, einschließlich unserem Land, dann muss es in Nutzungsbedingungen nicht drinstehen.
Ja.
Das heißt, ist es nett von denen, dass es jetzt reinschreiben?
Naja, es ist ja anderweitig gestaffelt, wenn du sagst, Skype gesteht sich selber das Recht zu, im Vergleich zu den Strafverfolgungsbehörden tun das. Das ist ja, was Frank gerade meint, wenn die Strafverfolgungsbehörden sich das per Gesetz das Recht sozusagen zusprechen, dann muss es in keinen Nutzungsbedingungen drinstehen. Wenn Skype das aber selber für irgendwas möchte, dann
guter Punkt, ja.
Dann
Big Data. Schauen sie selbst auch noch zu.
Genau.
Okay.
Guter Punkt.
Aber wir wissen jetzt nicht, was sie machen, oder? Skype jetzt. Skype. Also sie hatten irgendwie ihre Nutzungsbedingungen geändert.
Ich sehe da keine Quelle dazu gerade, deshalb kann ich da wenig
vielleicht
zu sagen.
Kann der Chat auch nochmal, irgendwo habe ich das gelesen, dass sie irgendwelche Nutzungsbedingungen ändern, um irgendwelche Dinge, den anderen Dinge jetzt zu tun. Hm. Das jetzt auch mit diesen Videos, Überwachung, oder nee, sie speichern glaube ich nur die Chats mit oder so. Die haben sie
was
ja vorher,
natürlich viel besser macht.
Die hatten sie ja vorher auch schon irgendwie so halb durchgetriggert gehabt und die speichern sie jetzt glaube ich komplett. Ich glaube, es ging nur um Chats.
Ja, das
was ich auf jeden Fall ganz spannend finde, bei der Begründung vom GCHQ bezüglich der Video, der Webcam-Mitschnitte, dass sie ja nur so einzelne Snapshots machen, alle paar Sekunden.
Ja.
Deswegen ist das ist ja, das ist aus humanitären Gründen nämlich die Begründung. Ne?
Aus humanitären
Gründen? Ja, weil so nämlich den direkten Videostream direkt mitzuschneiden, das wäre ja...
Das geht
das
nicht.
Ist ja,
nee, genau.
Und das ist ja so wie, man, ich folter Menschen und mache aber ab und zu eine Pause. Das ist ja dann
genau.
Auch menschlich, ne? Das ist ja dann auch...
Ja. Also es sind dann ja auch nur Metadaten. Sobald du nur einzelne Fotos quasi aus dem Stream rausnimmst, sind es ja nur Metadaten von dem Film selber.
Ja,
ich glaube,
das ist ja außerdem auch ein Service. Also
ja. Wenn du mal vergisst, wie du aussehen solltest.
Ja, nee, auch einfach, wenn du mal ein Video davon haben willst. Ja, die ganzen Thumbnails für die einzelnen Bereiche sind schon vorgeneriert.
Ja.
Kannst du von den Servern direkt runterladen.
So praktisch.
Wie oft hat bei mir irgendwie mein Final Cut irgendwie stundenlang Thumbnails generiert?
Ja, ganz
klar. Ja, das ist echt gut.
So praktisch, echt.
Das gut, dass man das
auch,
nicht
ne?
mehr selber machen muss. Ja, und Skype.
Wie Archive.org quasi.
Ja.
Nicht schlecht. So praktisch.
Okay, also der Chat hat auch den Link rausgefunden zu diesen Nutzungsbedingungsänderungen von Skype.
Ach so gut, der Chat, der kann einfach alles.
Ja, also ab März gelten da irgendwie jetzt neue und die Instant-Messaging-Sachen werden künftig auf Servern gespeichert und Also benutzt auch nicht Skype mehr, um zu chatten, aber das war ja schon vorher klar.
Sondern?
Oh!
Wie auch nicht.
Threema. Oder was ist jetzt der neue heiße Scheiß?
Ja, genau. Threema würde ich zurzeit noch benutzen. Oder
wie ist das andere Ding?
Text Secure.
Text Secure, genau. Ja, das wäre eine andere Möglichkeit.
Das Telegram.
Text Secure ist das, was wirklich Open Source ist, oder?
Text Secure ist das, was Open Source ist.
Telegram auch, oder?
Nee, Telegram ist nur der Client, glaube ich, Open Source und der Server nicht.
Oh, oh.
Und außerdem kommt es von den Russen.
Ja.
Oh, shit, die Russen.
Das ist ja, jetzt wieder
und die Russen, die besetzen gerade die Krim, das ist bestimmt
gar
nicht.
Genau, weil alle
Russen. Großer Zusammenhang.
Wir wollen niemanden diffamieren, aber die Russen haben
alle
die Software gebaut.
Russen.
Alle
Russen sind gerade auf der Krim, ja.
Mit dir. Alle.
Ja. Alle mit Kalaschnikows natürlich. Ist ja wohl klar.
Also
ja.
wenn, dann sollten natürlich alle Teile Open Source sein, dass man da reingucken kann und auch das Protokoll gut dokumentiert und das ist wohl bei Text Secure der Fall. Deswegen Ja, am besten Tech Secure angucken, verwenden. Oder wenn da noch nicht genug Leute sind, dann von mir aus auf Streamer.
Wie schon in der letzten Folge erwähnt, selbst wenn das der Fall wäre, dass es alles Open Source ist, könnte mir noch keiner garantieren, wenn ich jetzt mir meinen Aluhut, meinen imaginären aufsetze, ich habe ja keinen.
Sicher? Ich soll das mal machen.
Du siehst da einen.
Ich sehe einen.
Das ist gut, das sind die Chemtrails, die du nicht siehst. Wenn ich mir meinen Aluhut aufsetze, dann müsste ich ja sagen, nicht nur die Software muss Open Source sein, sondern ich kann ja dann immer noch nicht garantieren, dass diese Software in dieser Konfiguration so auch auf dem Server läuft.
Also, ja, deshalb self-hosted.
Genau, ja, ne? Alles so selber hosten.
Ja? Alles selbst hosten.
Ja, nicht alle. Ja, man muss, also es
muss ja
nicht
jeder, Kartoffeln muss ja nicht, anbauen, es muss selber nicht hosten.
Jede Mails. Oma selber einen Server betreiben.
Eigentlich
aber
schon.
Es reicht aus, dass es eben mehr wie einen gibt, wenn es dann schon einige tausend gäbe. Jede Organisation kann einen eigenen Server haben. Dann wäre das schon mal besser.
Dezentral. Ja, das ist ja auch der Grund, warum es in jeder Familie einen IT-Beauftragten gibt. Ja. Also in der Regel den Sohn
der
oder
Sohn,
den Enkel
genau,
oder
ja,
so. Ja.
Der kommt
der
dann
muss
immer
in Zukunft auch
an
hosten.
Weihnachten immer daheim, wird dann Support gemacht,
ja.
Windows neu installiert, genau.
Ja. Ja. Und es begab sich aber zu der Zeit und so. Ja, aber nee, die müssen dann halt auch in Zukunft die Mails und so für die Familie hosten und
klar.
Lesen, aussortieren, was?
Ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht. Irgendwann, ich träume noch, ne? Aber vielleicht ist ja auch Mail-Hosten irgendwann mal nicht mehr so.
Vielleicht ist ja auch E-Mail irgendwann mal nicht mehr so.
Momentan ist mit Spam-Filtern und. Ja.
Und Graylisting. Ja. Flydie hat ja aufgegeben mit seinem Mail-Hosting. Ich bin ja immer noch.
Er ist jetzt in den USA, oder? Hat er? Ist er nach USA umgezogen?
Flydie? Nee, nach Australien.
Ja, aber sein. Achso, sein Mail-Hoster. Okay.
Das ist doch Fast Mail und das ist auch australisch. Gut,
dann ist natürlich besser.
ja, nee, es ist trotzdem die falsche Juristerei. Die sind alle da komisch. Also, UK, USA, Australien, die haben irgendwie alle so komische Gerichte. Das ist anders als bei uns. Und deswegen lieber dann doch europäische Juristerei als was die anderen machen.
Du hostest auch selbst, Ingo,
ich
oder?
Ich hoste immer noch alles selber, ja.
Ja.
Auch E-Mails und gerade E-Mails finde ich immer
ich
noch
auch.
Wichtig.
Macht dir auch so viel Spaß wie mir?
Es macht total Spaß, Frank, es macht total Spaß.
Ja. Super.
Mhm. Nicht so, aber es gibt trotzdem ein gutes Gefühl. Und ich sehe das, also selbst für, ich hoste ja auch für Family und für ein paar andere Leute, der Aufwand ist es immer noch wert, finde ich, das selber hosten. Schwierig wird es dann schon mit Kalendern und allem Pipapo, das macht schon alles nicht mehr so viel Spaß dann. Aber nur E-Mails alleine, finde ich, geht immer noch. Solange das Ding läuft einigermaßen und nicht
verkrepelt
Probleme macht, beim Update kaputt geht.
Das würde niemals passieren. Das ist alles Premium-Software.
Ja. Nee, E-Mails doch selber hosten, am besten noch verschlüsseln und pipapo. Genauso wie Instant Messaging
Chats. Während du redest, tue ich gerade wieder nämlich etwas Spam löschen bei mir.
Mach das doch so.
Weil es auch immer so super klappt mit dem Selbst-Mail-Hosten hier.
Also so viel Spam wie du kriege ich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Du machst das falsch.
Grayling ist die Wahrheit.
Ja, ich mache sehr viel falsch. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand richtig machen kann. Mail ist.
Dingo macht es besser. Der kann das.
Ja, vielleicht müsste ich mal hier.
Genau, komm doch zu
IT-Services
mir.
IT-Services von dir einkaufen.
Kauf doch mal ein. Also ich kriege.
Egal. Ich möchte trotzdem lasse ich mich nicht davon abbringen von meinem Statement, dass Mail-Hosten echt der Tod ist.
Der Tod, quasi.
Ja, es
in
macht,
Software gegossen.
Wie gesagt, es geben ja schon die ersten Leute auf, wie Flydie, der jetzt einfach gesagt hat, leck mich alle am Arsch. Ich packe meine Daten woanders hin. Ich sehe das immer noch nicht so. Ich bin immer noch dafür. Wir werden sicher in einer nächsten Sendung auch nochmal ausführlicher über auf Selbsthosten und so und nicht eingehen. Also als Thema könnt ihr euch Hörer ja schon ein bisschen drauf einstellen und vielleicht schon mal Fragen vorformulieren, wenn ihr welche habt. Zu dem Thema. Ich bin doch immer noch dafür, das trotzdem selber zu machen. Also erstens hält es doch die Sachen wach, warum wie dieses ganze Internet funktioniert und dass man sich ein paar
Aber
Sachen...
Warum ist das so schmerzhaft? Also man kann
ja
wach bleiben, ohne dass man die ganze Zeit gepiekst wird. Weißt du?
Ja, E-Mails hosten ist schon nicht so trivial, das stimmt schon. Aber ich finde es immer noch wichtig.
Ja, klar, ist ja auch wichtig. Mal auf irgendeiner Anti-Spam-Blacklist mal wieder, ohne dass man weiß, wie. Und dann muss man rausfinden, wie man sich da wieder austragen kann und so weiter.
Das stimmt schon. Es macht alles ein bisschen Stress.
Ja.
Das stimmt schon. Aber ich meine, das kriegt man ja meist mit in seinen Logfiles, wenn man wieder gemacht wird. Oder da hilft's einfach, genug Kunden zu haben, weil die beschweren sich dann mal.
Ja, genau. Warum testen? Es wird schon jemand anrufen.
Ja, doch, du.
Das ist ja wirklich, mit den Logfiles und mit den Kunden, das ist ja so wie mit GNU-TLS und so, ne? Also das
genau.
Also wir haben gerade bei uns massig Ärger mit unserem Monitoring-Anbieter für ein paar unserer Applikationen mit New Relic, die ganze Zeit False Positives liefern, also die ganze Zeit sagen, der Server ist down, ich gucke hin, nein, der Server ist da, es ist alles Tuppe und so weiter. Und irgendein komischer Dienst bei denen hat halt wieder irgendwie geschlafen dazwischen und deswegen glauben die, der Server ist down. Aber ich kann jetzt nicht deswegen einfach das Monitoring abschalten, weil dann geht es mir irgendwann so, dass ich sage, der Server war immer alles super. Was, der Server ist nicht da? Glaube ich nicht. Schwieriges Thema. Mhm. Der Mensch und Gewöhnung und so.
Wo waren wir eigentlich?
Ich weiß nicht.
Leicht Stuttgart.
Abgekommen. Okay, kommen wir wieder zu den News, oder? So.
Kommen wir doch weiter.
E-Mails selber hosten ist Pain, funktioniert aber.
Muss sein, gebe ich dir recht.
Muss sein, genau, das ist das
Problem. Muss man durch.
Ja,
nur Loser sind bei Gmail.
Oder bei Fastmail.
Fastmail FM.
Oder bei irgendeinem anderen Anbieter.
Musik.
Wo ihr seid, ist eh egal.
Genau, ihr seid alle kacke. So, jetzt haben wir die Leute auch noch alle beleidigt.
So.
Können mal bitte alle die Hand heben, die wir noch nicht beleidigt haben. Ihr seid auch doof. So.
Ey, wir haben noch genug Möglichkeiten. Wir haben noch eine halbe Sendung. Genau. Und da gibt es noch genug Möglichkeiten, andere Leute zu beleidigen. Andere an Gruppen.
So.
Oder Hauptgruppen. Gruppen.
Der Chat meint gerade, bei 1&1 scheint das Zertifikat abgelaufen zu sein.
Sehr praktisch.
SSL IMAP Server, das ist auch total gut.
Das ist
extrem interessant. Brücke schlagen zwischen. Deswegen habe ich bei Knut hier, ich merke das gar nicht, bei Knut hier.
Das ist voll gut.
Funktioniert super bei mir. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
Das Interessante daran ist, dass ja jetzt gerade web.de und GMX, weil sie ja vor kurzem endlich mal dieses Thema Verschlüsselung bei E-Mails und so, hier E-Mail made in Germany und so, erkannt haben, dass sie jetzt gerade anfangen, Kunden zu nerven, die ganze Zeit auch Verschlüsselung anzumachen.
Und
wenn die Kunden
kaputt.
Das dann machen, dann kommt auf einmal, Zertifikat abgelaufen. Mit dem Endergebnis, dass wahrscheinlich wieder viele Kunden sagen, so, nee, okay, dann halt keine Verschlüsselung.
Funktioniert bei mir nicht. Ich glaube, mein Computer ist kaputt.
Aber das ist das Gleiche, wie die Telekom drängt ja auch gerade alle Kunden und ich habe jetzt schon ein paar Leute, die irgendwie gesagt haben, die haben mir irgendwie geschrieben, das ist eine Verschlüsselung und ich habe keine Ahnung und Hilfe!
Sei Verschlüsselung.
Das ist deswegen noch lieber gleich richtige Mail-Provider nehmen, die einfach schon verschlüsselt von Anfang an. Die auch so Autoconfig haben. Ich mag ja Autoconfig total bei
Wenn's mal
Thunderbird
funktioniert.
Und so. Funktioniert.
Sehr gut.
Thunderbird fragt einfach meinen Mail-Server und er sagt, das sind die Einstellungen mit Verschlüsselung, trag mal ein und dann ist gut.
Krass.
Funktioniert einfach.
Oh, that's hardcore.
Ja. Yeah. Ich weiß immer noch nicht, warum nicht alle, Apple Mail und so, die könnten das ja auch mal allein bauen, aber die sind irgendwie zu doof.
Zu faul.
Ja.
Weil keiner von den Leuten einfach Thunderbird benutzt. Sorry.
Also da überall, wo ich es einrichte,
ja,
die Leute
richtig.
Tatsächlich.
Ja, nachdem du es eingerichtet hast, richtig.
Nein, ich sag dir einfach, lade
der Prozess
das runter
ist ja der,
und
ne?
sag,
du als Admin richtest deinen Mail-Server ein. Ne?
Ja.
Dann findest du mit in stundenlanger, blutiger Try and Error die kompletten Settings irgendwie raus. Ne? Dass, jetzt irgendwie hier MD5 Passwörter oder keine Ahnung. Ne? So, nachdem du es dann erstmal rausgefunden hast und deinen Mail-Client konfiguriert hast, dann bist du ja happy und dann tut's alles, dann hörst du auf. Warum sollte man das in der Autoconfig reinschreiben, damit andere Leute es auch einfach haben? Das ist
ja ich hab
nur
das
wichtig, dass es bei einem selbst tut.
Nee, ich habe das tatsächlich so gemacht. Da liegt eine XML-Datei.
Du bist ein netter Admin.
Ja,
gibt es
der
halt.
Netteste genau. Admin.
Und wenn du Thunderbird einfach sagst, hier, der hat ja so einen Konto-Einrichtungsassistent, da gibst du ja einfach nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein und dann versucht er ja irgendwie die Daten zu raten. Dieses Raten ist meistens mehr schlecht als recht. Aber wenn du auf deinem Webserver eine Konfiguration hinterlegst, so ein kleines XML-File, was auf autoconfig.domain, also die Domain, die halt abfragt.tdl, such mich mal wellknown irgendwas .xml heißt, fragt er die ab, kriegt die Daten von dort und weiß halt gleich, wie alles auszusehen hat, dass Verschlüsselung einzuschalten ist und dann muss derjenige nur drücken, weiter, okay. Dann ist er fertig. Das kriegen sogar kriegt sogar jeder hin, ja? Also seinen kriegt Namen, sogar jeder hin. Ja, seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und das Passwort einzugeben, ist, ja, dann gehören sie nicht ins Internet.
Ich bin ausgestiegen, als du gesagt hast, kleines XML-File, das habe ich noch nie gesehen. Wie sieht das aus?
Ja, das brauchst du ja auch nicht.
Das ist doch gelogen genau. Schon, das steht doch im Namen schon, dass es
nicht XML im userfreundlichen Einsatz.
XML und klein in einem
das
Satz.
Das siehst du doch als User überhaupt gar nicht, das interessiert doch gar keinen. Mhm. Das muss doch nur der Admin wissen.
Ah, ja.
Der User muss nur seinen Namen, sein Passwort und seine E-Mail-Adresse wissen. Trägt da ein, zack, bum, bang, geht alles.
Krass. Mm.
Und früher musstest du immer sagen, okay, warte mal, das ist mein IMAP-Server, das ist mein SMTP-Server, der läuft auf dem Port hat er Verschlüsselung, auf dem nicht, bla, blub.
Das ist doch viel besser, wenn die NSA das für dich konfiguriert.
Genau.
Genau. Autoconfig ist toll. Ich bin totaler Fan davon. Jetzt sind wir schon wieder bei E-Mails.
Ja, E-Mail ist halt auch ein ewiges Thema.
Wir wollten eigentlich zu...
genau, wir waren doch gerade woanders, oder?
Wir wollten zu Wiretapping gehen.
Ach so, Wiretapping.
Sprint und
was ja voll weit weg von
E-Mails ist.
Genau, und zwar lustige Geschichte eigentlich. Es geht darum, dass Sprint, also so ein Telekom-Anbieter in den USA, bekommt von der Regierung Geld dafür, wenn sie quasi jemanden wiretappen.
Müssen sie bekommen. Vertraglich vereinbart.
Genau, weil ansonsten könnten die ja quasi sagen, okay, wir müssen alle Leute wiretappen und dann kriegen die dafür kein Geld, weil das ja halt auch auf Wandern. Und jetzt sieht es wohl so aus, dass Sprint die Regierung super hart geovercharged hat mit den Wiretaps. So, wir brauchen 1 Million Euro für diesen einen Abhör-Ding sie. Also es steht wohl in den Verträgen reasonable expenses, das heißt quasi angemessene expenses, und die haben einfach super hart overcharged die ganze Zeit, und das fand die Regierung nicht so gut, nachdem sie 21 Millionen Dollar für Wiretaps bezahlt hat.
Was halt einfach mal wieder zeigt, ja, dass Telcos, also egal ob das jetzt wirklich so nachher
alles
bewiesen wird und so weiter und wirklich genauso war, aber was man wieder zeigt, weil mich auch wieder auch auf Ideen bringt, dass Telcos einfach die evilsten Unternehmen auf der ganzen Welt sind.
Ja.
Die nehmen sogar sozusagen das her, oder die könnten das hernehmen, die haben bestimmt Produktmanager, die hinten dran sitzen und sagen, lass uns mal ein Produkt definieren für den Herrn von der NSA, wenn er da irgendwie was wiretapped haben will, dann kriegt er da, also
Sie können im Monat
100 Minuten abhören.
103 ja. Minuten.
Jede Minute 19 Cent.
Sie können auch die Flatrate buchen, aber die kostet extra.
Genau. Und irgendwann, wenn Sie zu viel abgehört haben, dann drosseln wir Sie. Dann hören Sie nur noch jedes dritte Wort.
Aber Sie können sich wieder einkaufen mit 103 Minuten.
Genau. Speed on.
Senden Sie Speed nur on eine für SMS. Die NSA.
Aber zu diesem Paket bekommt man immer das 3 Monate gratis Sicherheitspaket dazu. Und das muss man aber aktiv abbestellen. Ansonsten hat man automatisch für 2 Jahre verlängert.
Genau. So und 10 gratis MMS sind immer dabei.
Und Verbindungsabbrüche.
Genau.
Kosten extra.
Genau. Pay as you go.
Ach, das ist schön.
Ja. Ja, doch.
Ja, Telcos, natürlich. Also noch eine Randgruppe beleidigt. Gute Sache.
Das ist keine Randgruppe. Und, und die gehören beleidigt. So.
Die gehören beleidigt.
Telcos gehören eigentlich in jeder Sendung beleidigt.
Also, wenn es mir.
Wir sollten so einen Punkt einführen. Telcos beleidigen.
Wenn es mir vergessen. Für einen der beteiligten, jetzt beleidigten Parteien nicht leid tut, dann für die Telcos.
Tja. Gut.
Oder haben wir noch Banken irgendwie im Programm?
Banken sind auch total fies. Ja, wir haben Bitcoin gleich noch.
Ah, perfekt.
Bitcoins.
Das ist genauso.
Coins.
Bitcoin? Hat man doch schon.
Bitcoins, mehr Bitcoins.
Bitcoin sind immer gut. Bitcoins. Schon der Hype ist doch vorbei. Buffer Overflow in typischen Python-Gedöns.
Genau, das fand ich in typensicheren Programmiersprachen nicht ganz.
Typisch.
Typischen Python-Gedöns.
Typisch typsicher.
Typisch Python. Gott, was können die eigentlich?
Ja. Buffer Overflow in typisch Python.
Genau, also ich habe überlegt, ob ich es zu Lesefu mache. Ich habe es jetzt oben mit reingetan. Und zwar, die Überschrift heißt Buffer Overflow. Buffer Flow. Genau. Buffer Overflow in a type-safe language. Und der beschreibt so erstmal, was quasi diese typensicheren Sprachen ausmachen und was wogegen die absichern. Und beschreibt dann, wie es dann trotzdem zu Problemen kommen kann, die in dieser Sprache eigentlich gar nicht existieren können. Hier geht es halt darum, eigentlich kümmert sich Python oder jede typensichere Programmiersprache darum, dass du quasi deine Strings, dass die nicht zu lang werden und dass die, dass du quasi da nicht in deinem Speicher Adressbereiche beschreibst, die gar nicht dafür ausgelegt sind, beschrieben zu werden, beziehungsweise sind hinter den Variablen halt. Und solche Probleme sollte es in so typensicheren Programmiersprachen nicht geben. Aber es gibt sie halt doch, weil es Fehler geben kann, die in den Interpretern dann sind. Und wie man dann solche Sachen auch ausnutzen kann, ist, glaube ich, da dann nicht beschrieben, aber ist ein interessanter Read auf jeden Fall. Und das,
also was ist jetzt die Aussage? Typsichere Programmiersprachen können Bugs haben.
Können Bugs haben. Und zwar ganz aktuell Python selber, nämlich mit dem Bug von 2014, die erste
News vielleicht irgendwie. Es gibt mal einen Bug in Python, den keine andere Programmiersprache hat. Oder wie?
Es gibt tatsächlich solche Bugs überall und es gibt, sie kommen ab und zu wieder raus und dann sagen die Leute, oh lol, ich benutze lieber C, weil das ist ja, dann habe ich quasi über alle Sachen volle Kontrolle und kann mich um solche Sachen kümmern und dann kann man die Bugs endlich selbst machen. Mhm. Und genau, interessanter Read auf jeden Fall. So. Der nächste ist von mir wieder. Ich mach's mal zu Lesefo unten. Das gehört da nämlich hin.
Kommen wir jetzt zu Mt. Gox? Oder
fällt es
jetzt noch?
Oder? Genau, genau.
Ja. Mt. Gox? Mt. Cox,
was? Immer gut.
Oh, oh. Wer hat die Mt. Gox geschrieben? Und zwar, das ist meine News wieder. Und zwar, es sieht wohl so aus, als wäre Mt. Gox, nachdem sie super hart gehackt wurden und alle ihre Bitcoins verloren haben, nochmal gehackt worden. Und zwar von Leuten, die herausfinden wollten, was eigentlich mit Mt. Gox passiert ist.
Das ist so, wie wenn du mit so einem Ast jemanden ins Auge stupst. Ja, bist du noch am Leben?
Genau. Ja. Ja, sehr gut.
Aber waren die nicht offline? Die sind doch offline gegangen,
Ja, die haben halt so dieses Frontpage abgeschaltet.
Auf ihrem Webserver konntest du halt nichts mehr benutzen, aber die API zum Beispiel hat bis jetzt oder bis heute funktioniert immer noch, oder? Ich guck mal ganz kurz, ob es noch tut. Hier auf dem relevanten Channel, nämlich hier und dann BTC.
Gox. Also die Mt. Gox API tut ja, wenn sie sagt, hier geht nichts.
Genau, also die Mt. Gox API sagt gerade, der Bitcoin ist gerade $131 wert und andere APIs sagen halt, der ist gerade $640 wert. Das heißt, das Backend und alles, was da quasi dazugehört, das funktioniert alles noch. Nur, dass du jetzt quasi, wenn du auf Mt. Gox gehst, kriegst du halt so einen komischen Banner nur. Und was passiert ist, quasi Mt. Gox wurde nochmal hart gehackt und der PHP-Code ist dann quasi geleakt. Und zwar, das sind irgendwie, wie viel fucking 1000 Zeilen?
Kurze Frage für Unwissende. Was ist der Unterschied zwischen hart gehackt und soft gehackt?
Gibt's keinen. Doch, soft gehackt ist quasi Cross-Site-Scripting, soft gehackt. Und hart gehackt ist, all dein Source-Code liegt im Internet und die Datenbank von deinem Server kann runtergeladen werden von Pirate Bay. Das ist hart gehackt. Und genau, in dem Fall wurden sie hart gehackt, weil der ganze Source-Code liegt im Internet und sie haben die Datenbank gedumpt, aber noch nicht quasi freigegeben, wenn man es so nennen möchte, ich weiß nicht.
Hier sind die Daten, aber wir geben sie noch nicht frei.
Nee, also in der Datenbank sind...
Nicht angucken.
Ist aber eher so mittelhart gehackt dann.
Nee.
So eher so...
Nee, also was
hartweich gehackt.
Nee, tatsächlich nicht.
Nicht.
Also was hier der Fall ist, in der Datenbank sind neben Benutzernamen und Passwörtern wohl auch die Dokumente, die du abgeben, beziehungsweise eingescannt abgeben musstest bei Mt. Gox, damit du verifiziert bist. Und dazu gehört zum Beispiel dein Reisepass.
Und voll gut.
Das ist total praktisch, wenn du mal deinen Reisepass verloren hast. Kannst du da einfach mal quasi auf den Dump warten von den Leuten, die Mt. Gox hart gehackt haben. Und
aber 2/3 der Amerikaner haben keinen Reisepass.
Ja, Problem ist halt, dass nicht nur Amerikaner bei Mt. Gox Bitcoins gekauft haben.
Ich brauche jetzt auch gerade keine amerikanische Identität. Reicht auch eine japanische.
Irgendeine Identität, genau. Und genau, das ist halt schon ganz schön
nicht schlecht.
Hart gehackt.
Nicht schlecht.
Ganz schön hart.
Kann ich noch bitte das Certificate of Birth noch dazu haben?
Ich weiß nicht, wenn man das damit hochgeladen hast, dann haben
sie Mount Cox noch alles angeben musste.
Genau, und irgendwie dann
gibt schon Aussagen dazu. Das müsste dann ja eigentlich über den Quellcode auch herauszufinden sein, mit welchem. Also wurden die Passwörter gehasht, gesaltet oder haben sie da den Triple Death von Adobe genommen?
Ist der übrigens der Key schon von Adobe raus? Ich weiß nicht.
Also ich habe meine Hashes ja gesaltet und gepeppert, sonst nehme ich die nicht.
Und gepeppert.
Das ist ja praktisch. Sonst schmecken die auch gar nicht. Ja.
Immer schön salzen, das Zeug.
Genau. Steht im Source Code, kann man sich jetzt hart runterladen.
Wenn ich mir den hart runterlade, was ist der Unterschied?
Also soft runterladen?
Wenn ich den weich runterlade.
Ah, Leute.
Hart runterladen sind mindestens 2 Gigabyte. So.
Echt?
Ja.
Alles unter 2 Gigabyte sind eigentlich gar keine Daten.
Nee, soft.
Das ist eher so
soft.
Metadaten eigentlich. Ne?
Genau. Ja, Metadaten, genau.
Das ist nur so Header. So,
genau. 1,9 Gigabyte Header. Das heißt, und dann kommen die richtigen Daten.
Genau. Ja, das heißt auch, das kann NSA und GCHQ natürlich quasi verwerten, weil es sind ja nur Metadaten. Sehr wohl, klar.
Nicht schlecht. Schön, dass jetzt auch so Behörden, also, die jetzt ganz genau wissen, wer von ihren Staatsbürgern
Bitcoins
bei Mt. Gox hatte.
Ja. Hm. Zumindest sich da mal benutzt, eingeloggt, Dinge getan, verifiziert hat.
Ja. Genau, weil ich war auch bei Mt. Gox, und zwar damals noch, wo die Zeiten noch gut waren und Mt. Gox noch nicht gehackt wurde. Und ich wollte dann auch irgendwann, keine Ahnung, meine Money Site von Mt. Gox runterhaben. Und dann war das aber zu dem Zeitpunkt, wo die gesagt haben, ja, du musst dich jetzt aber verifizieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nicht. Und dann habe ich alle meine Moneys in Bitcoins gemacht und habe die dann quasi an mich verschickt. Und deswegen musste ich mich nicht
verifizieren. Hast du deine harten Daten zu hartem Geld gemacht?
Ja.
Hartes Geld ist ab 2000 Dollar?
Nee, Softgeld. Hartes Geld ist ja hier Coins nur.
Ah, ausgedrückt. Ja, okay.
Mit Pfeffer.
Genau, mit Pfeffer. Hm.
Das ist ja nicht das Einzige, was passiert ist.
Nicht?
Nicht?
Nee. Also, es wurden noch andere Exchanges geowned.
Genau, es gibt noch irgendwelche anderen Exchanges, die auch kaputt gegangen sind. Also dieses Polynex. Polynex ist auch irgendwie bestohlen worden und hat jetzt zugemacht.
Das ist ja unpraktisch.
Die sind auch irgendwie so und so viele Bitcoins abhandengekommen und es waren wohl so viele, dass sie auch gesagt haben, wir sind da mal weg.
Ja.
Oder war das nur Flexcoin?
Ach, Flexcoin auch noch.
Flexcoin ist dicht. Ich glaube, Bitcoin geht einfach den Bach runter.
Tatsächlich hat es überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun, sondern einfach nur, dass Leute quasi.
Das mag gelten für die Leute, die sich ein bisschen damit auskennen. Von außen kann ich dir sagen, jeder denkt, Bitcoin ist tot und ist kaputt.
Tatsächlich ist es nicht so, wenn du dir mal den Kurs anschaust, weil der nicht gefallen ist in der
Bitcoin
Zeit.
Bitcoin wurde doch ermordet neulich.
Achso, ja, Bitcoin wurde ermordet. Na gut, dann macht es natürlich Sinn.
Bitcoin wurde ermordet. Also, ich glaube.
Steht hier im Chat.
Siehst du? Ja, Bitcoin ist tot.
Chefin von Bitcoin ermordet.
Die Chefin von Bitcoin, von allen Bitcoins.
Da steht auf NTV.
Na gut, dann muss es stimmen.
Ah, perfekt.
Hieß sie vielleicht mit Nachnamen Bitcoin einfach? Ich weiß es nicht.
Vornamen Börse. Was? Nein, das ist traurig, ja. Eine Chefin von irgendeinem Bitcoin-Exchange ist auch tot aufgefunden worden jetzt.
Ja, ich glaube, das größte Problem.
Von der Handelsplattform First Meta, die Chefin irgendwie. Unnatürlicher Tod heißt es.
Ich denke, das größte Problem ist, dass jetzt die ganzen Spooks und die ganzen bösen Leute quasi herausgefunden haben, dass Bitcoins Geld wert sind und deswegen werden jetzt immer mehr so Exchanges gepoppt, die einfach.
Ach, das haben die jetzt doch diese NTV-Story jetzt erst erfahren,
durch die NTV. Sie haben dann quasi selber mitbekommen, dass sie erst die Frau getötet haben.
Ja.
Das macht total viel Sinn.
Nee.
Nicht?
Ihr macht keinen Sinn. Also nochmal zurück. Mt. Gox ist tot und gehackt. Flexcoin ist bestohlen und macht deswegen dicht. Polynix ist zumindest irgendwie um 20%, knapp 20% Bitcoins erleichtert worden. Und die Chefin einer der irgendeiner Bitcoin-Börse, Exchange, First Meta, ist auch gestorben, eines unnatürlichen Todes. Ich sag, von außen sieht das so aus,
als Bitcoin wird gerade getötet von der Mafia.
Wird getötet, wird umgebracht und ist einfach. Also mich hat letztens jemand gefragt, ob Bitcoin pleite ist.
Alle tot. Ja, meine Prognose, 2015 Hollywood-Film über Bitcoin.
Ja. Ja. Du meinst wie der Facebook-Film, so nach dem Motto? Also.
Ja, aber nur viel
über größer. Satoshi dann, ja. Macht
Satoshi ja. Wer könnte den spielen? Jackie Chan?
Nee, Satoshi macht es selber einfach.
Ah, stimmt. Ja, er hat ja keine Affiliation.
Ja, aus dem, oder Jackie Chan halt. Jackie Chan würde ich auch so finden.
Aber der ist halt nur die graue Eminenz im Hintergrund. Das muss irgendjemand.
Nee, Jackie sein. Chan.
Das Jackie Chan ist ja
auch
schon.
Der puncht dann, auch die bösen Leute, die man ans Leder wollen mit seinen 300 Supermillionen Bitcoins.
Genau. Wir können uns da mal einen Cast zu überlegen, oder ich bin dafür, der Chat macht
das. Das ist schon fertig. Jackie Chan spielt einfach alle Rollen.
Alle Rollen. Ja. Interessant ist, das Joint Statement regarding Mt. Gox gilt sozusagen immer noch, zumindest nach aktuellem Stand, weil da sind nur Coinbase, Kraken, Bitstampnet, BTC China, Blockchain Info und Circle haben da unterschrieben sozusagen, dass Bitcoin nicht tot ist und so.
Na gut, wenn die das
und alle sagen. Anderen werden jetzt gehackt. So.
alle anderen, die nicht in diesem Circle drin sind, werden gehackt. So ist es.
Genau.
Oh yeah.
Die haben unterschrieben, dass Bitcoin nicht tot ist.
Ja, die haben ja
also sprich, die haben ihren Namen hinterlassen, damit man auch weiß, wer sie sind.
Damit man sie gut finden kann und direkt hacken können. Genau, sie haben ja hier am 24. Februar dieses Joint Statement regarding Mt. Gox rausgegeben, so nach dem Motto, bloß weil die von Mt. Gox böse und blöde und evil sind, sind wir das noch lange nicht und deswegen ist Bitcoin immer noch toll. Ja. Ja, ich glaube auch, dass Bitcoin vielleicht immer noch toll ist, aber wenn es keine sinnvollen Exchanges mehr gibt, kann ich es halt auch nicht mehr benutzen.
Du kannst es immer noch mit Local Bitcoins quasi, also deine Freunde fragen,
nein,
ob sie Bitcoins
haben. Bitcoin ist
die
tot.
Verkaufen die dann Bitcoin? Ja, okay.
Es ist tot.
Ja, wenn der irgendwo das
sagt. Ja, und dann können wir unsere Notebooks gegeneinander halten und QR-Codes abscannen.
Ja, aber dann muss ich erstmal meine abgeklebte Webcam wieder aufmachen. Das geht
wenn, nicht. Dann muss ich den abmalen.
Wenn es keine vertrauenswürdigen Börsen gibt, die noch echtes Geld in Bitcoins umtauschen und umgekehrt und den
es,
Kurs
es braucht
feststellen.
Keine Börsen
doch
für Bitcoin.
Doch.
Okay. Na gut, wenn du das so überzeugend sagst, dann stimmt es.
Ja, irgendjemand muss festlegen, was
irgendwas
ist
eine
wert
Börse
ist.
Immer. Wird es immer geben.
Doch.
Ist ja ein Marktplatz, dann ist
muss
es halt ein Marktplatz
genau.
In irgendeiner Weise.
Muss klar, ja keine wir, müssen, Börse wir müssen ja untereinander verhandeln, was ist das Ding wert? Ist es jetzt ein Laptop wert? Ist es ein Schrank wert? Ist es eine Milliarde wert, Dollars? Ist es ein Furz wert? Was ist denn ein Bitcoin wert?
Ich glaube, es ist ein Furz wert.
Ich denke auch, es ist ein Furz wert, ja.
Das muss ja irgendwo festgelegt werden. Und
sounds
dafür
right.
Braucht es eine vertrauenswürdige Börse. Mindestens. Also
eine
nur,
ist einfach
nicht,
viel zu wenig.
Genau, ja. Nicht nur eine, sondern mehrere. Also es braucht mehrere Marktplätze, wo sich Teilnehmer untereinander vertrauen. Und das scheint bei Mt. Gox,
Das Problem ist ja, dass du bei Mt. Gox gar keinen Teilnehmer in dem Maße bist, der einen anderen Teilnehmer vertrauen kann. Sondern du bist einfach nur jemanden, so wie du bei der Bank auch nicht ein Teilnehmer bist, der mit anderen Leuten Geldgeschäfte macht, sondern du gibst es da ab und sagst, das ist quasi ein Treuhänder.
Ja, dann hast du ja mindestens Mt. Gox vertraut.
Ja, richtig. Und das ist, aber das ist nicht eine M2M-Verbindung, sondern eine 1:1.
Und ist egal, wenn Mt. Gox nachher der Arsch ist.
Also zum Beispiel ein Marktplatz als solches gibt es seit Anbeginn von Bitcoins quasi und das ist halt der Bitcoin-Irk-Channel. Und dort kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt gerne Bitcoins kaufen. Und dann sagt jemand einen Preis und dann ist es halt der Preis. Oder du sagst, nein, ich möchte es halt nicht für diesen Preis.
Ja.
Und
ja gut, den gibt es dann weiterhin.
Natürlich wird es diesen Marktplatz geben, weil da gibt es nichts, was gehackt werden kann in dem Sinne. Weil jeder quasi der eigene Teilnehmer ist. Also du hast dann wirklich eine M2N-Verbindung.
Mhm. Das heißt aber, die Leute müssen wieder hier
klar, und dann
den Bitcoin-Irk-Channel finden. Mt.Gox.com hat halt irgendwie jeder Spasomako gefunden,
richtig.
Aber das finden keine. Das heißt, Bitcoin geht halt wieder so in die Versenkung irgendwie.
Ja, also es sollte halt jetzt einfach mal so weit sein, dass die Exchanges einsehen, dass sie da unendlich viele Moneys haben und entsprechend auch ein bisschen darauf achten, was sie da bauen. Und
also ich habe so mein Gefühl, dass der eine oder andere das schon eingesehen hat, dass er viele Moneys hat und vielleicht jetzt deswegen vielleicht auch nicht mehr ganz so aktiv ist. Sondern mit seinen Moneys jetzt woanders ist.
In der Dominikanischen Republik
zum
und Beispiel,
Land. Da würde ich hingehen.
Oder auf der Krim oder so.
Auf der Krim.
Da würde ich zum Beispiel nicht hingehen und meinen Urlaub machen. Weil dann hat deine Bitcoins demnächst Putin.
Das weil der klaut die dann aus seinem.
Da ist das Wetter auch nicht so gut.
Digital Wallet.
Putin all the Bitcoins in my wallet.
Ah. Gott.
Das macht der.
Das macht der. Kommt sorry, vorbei, gaunert deine Bitcoins. So ist der Putin, der kann alles.
So.
Yeah.
Okay. Also Bitcoin,
evil, Bitcoin böse, ist tot.
Absteigender Ast, bricht auch noch ab, während er absteigt. Und sowieso. Ja. Nächste Woche dann.
Bitcoins sind super und alle, die was anderes sagen, sind einfach Arschlöcher.
Nächste Woche
so, dann. Jetzt habe ich nämlich auch ganz schön viele Leute gerade wieder beleidigt.
Sehr gut. Sehr gut.
So gut. Alle Leute, die Bitcoins hassen, sind jetzt auch doof.
Genau. Nächste Woche dann Bitcoin-Untoter der Woche oder so.
GitHub Developer yeah. Program. Kommen wir nochmal zu guten Neuigkeiten.
Genau.
Gute Neuigkeiten.
Langweilig. GitHub hat ein Developer Program.
Ach,
klingt irgendwie krass. Komisch.
Das ist
GitHub
ja
und Developer, das ist ja
wie,
völlig...
Wie passt denn das zusammen?
Völlig, ich weiß auch nicht. total komisch, ne? Naja.
Man kann jetzt selber an GitHub weiterentwickeln?
Naja, im ersten Zuge sind das hier nur ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, man bekommt jetzt Änderungen an der API mitgeteilt.
Hey, das ist ja hier
Wunder.
Ein super
Service.
Genau,
crazy.
Das ist... reicht aber noch nicht, um das GitHub Developer Program zu nennen.
Doch, hätte schon gereicht eigentlich.
Ja, für manche hätte es tatsächlich gereicht. Zusätzlich ist es eben auch so, dass man, wenn man in diesem Developer Program drin ist, dass man Beta-Feature Releases der API zum Beispiel vorab bekommt. Also wenn GitHub jetzt an einem neuen Feature irgendwie arbeitet, dann kriegt man das als im Developer Program zum Testen möglicherweise vorher. Sie machen da momentan keine genaue Aussage drüber, ob das dann alle bekommen oder welche Features und ob Features dann für alle gleichzeitig freigeschalten werden und so weiter. Und man kann sich eine Development License von GitHub Enterprise holen. GitHub Enterprise ist GitHub für die eigene Box, also zum selber hosten sozusagen. Und
machen wir weiter. Erzähl.
Das ist so im Wesentlichen. Und dann kann man noch Work for Consideration on the Integrations Page submitten. Das sind jetzt Dinge, von denen habe ich bei GitHub noch nie was gehört. Das ist die Integrations Page.
Integration Page. Und ist es gut? Was sagst du als GitHub-Benutzer dazu?
Als GitHub-Benutzer? Ich finde es gut, dass das Ganze so ein Portal irgendwie außenrum bekommt. Ich meine, GitHub war schon immer rundum für Entwickler. Da war irgendwie alles. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass sie sagen, okay, gut, es gibt jetzt in Zukunft Beta-Releases von der API oder wie auch immer für Leute.
Gibt es denn so viele Sachen, die quasi GitHub benutzen im Hintergrund? So viele Applikationen?
Ja, also wir bei OwnCloud haben zum Beispiel, wir haben entwickeln das ja auch auf GitHub, haben da über 200 Accounts von Contributern auf unseren Repositories. Und wir benutzen eigentlich die API schon recht intensiv. Wir integrieren das zum Beispiel mit Jenkins beispielsweise, Continuous Integration, wo dann Pull-Requests eben automatisiert kann man dann
überprüft werden.
Ja, bekommt man erstmal eine Notification, dass es einen neuen Pull-Request gibt, dann kann man sich das natürlich Daten ziehen. Das geht über normales Git, das ist keine Raketentechnologie. Aber letztendlich kann man dann das Ergebnis der Tests dann wieder zurück submitten und da kann man so einige Tools integrieren. Das ist eigentlich schon ganz nett. Also weil man ja meistens ein Entwicklungsprozess ein bisschen komplexer ist, wie einfach nur Git.
Okay.
Das ist von daher schon cool.
Ja. Ja, GitHub ist rundum super und das ist das mit der API. Also GitHub hat aus meiner Perspektive, wie ich sie bisher wahrgenommen und auch benutzt habe, eine der besten APIs überhaupt. Ja, kann nicht schaden, wenn das jetzt noch für weitere User und weiter mit Features angereichert wird. Finde ich gut.
Yep, jetzt müsste es nur noch Open Source sein.
Oh.
Das
Free Open Source Software.
Damit man selber hosten kann.
Genau.
Wie die E-Mails.
Ja, kann man ja schon selber hosten mit GitHub Enterprise, aber es ist halt nicht Open Source. Also du kannst ja deine eigene GitHub-Box sozusagen in dein Unternehmen stellen.
Ja, du weißt ja,
aber das ist natürlich ein Glob.
Oh. Da läuft bestimmt GNU-TLS mit Bug.
Ja, ja.
Mit Bug.
Genau, mit
deswegen
Bug.
Deswegen nicht so gut.
Bucket.
Bitbucket, genau.
Mhm.
Bitcoin. Bitcoin. Okay, dann Themen. Du hast noch
ein. Wir haben das ein Thema.
Wir haben
genau.
Einen, der darüber reden will.
Das Thema, das eigentlich auch eine News sein kann, das ist irgendwie, ich weiß
ja,
nicht.
Ja, ich fand gut, dass iOS jetzt auf BlackBerry läuft.
Genau.
Was?
Und ich finde ja, gut, genau, dass du das aufgreifst, damit ich das gleich mal wieder hier zerstören darf.
Wieso? Nein!
Was? Das hört sich so gut an.
iOS läuft endlich auf BlackBerry.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, Golem, ist okay.
Was
denn T3N, Golem? Oder wer auch immer das sagt. Ja, alle, das sagen ungefähr alle gerade. Also erstmal, wer es nicht mitbekommen hat, Apple hat letzte Woche CarPlay vorgestellt. Und zwar ist CarPlay die Implementierung dessen, was Apple mal als iOS in the Car, oder eine der ersten Implementierungen, so wohl eher, dessen, was Apple mal als iOS in the Car für iOS 7 angekündigt hat. Und das muss man sich so vorstellen. In einem Fahrzeug drin sitzt dann ein Dashboard, ein Display, und ich verbinde mein iOS-Gerät, also erstmal mein iPhone, über einen Lightning-Adapter, der in dem Fahrzeug ist, mit dem Fahrzeug. Und dann erscheint auf diesem Display dieses CarPlay-Interface. Und das kann sich über das normale Interface des Fahrzeugs drüberlegen. Also das ersetzt dieses in dem Falle. Und das ersetzt es insofern, dass ich halt auch Siri und Telefoniefunktion und Nachrichten schicken und Maps und so weiter habe. Alles über mein iPhone sozusagen hinten dran.
Das heißt, ich muss dann kein Radio mehr hören, ich kann mir über iTunes dann sehr kostengünstig Musik kaufen.
Genau, oder iTunes Radio oder so hören. Ja?
Sehr gut.
Was es halt alles so gibt. Ja?
Guter Ansatz.
Das macht Sinn.
Oder Spotify und so weiter. Also es gibt dann verschiedene Apps. Das war auch schon eine der ersten Ankündigungen dazu von Apple in dem Zuge, dass es
30% ihres Streams gehen direkt an uns.
Genau.
Ja, genau.
Ja, das ist,
30% ihrer Tankrechnung.
Ich bin eigentlich 30% teurer direkt.
Genau. Genau. Sie fahren einfach 30% mehr und.
und 30.
Genau. Ja, es wird auch wahrscheinlich ein Developer-Programm geben. Also, Apple hat schon angekündigt, dass es Third-Party-Apps dafür geben kann. Und zwar läuft das dann so, sobald die auf dem
Flappy Bird spielen.
Ja, Flappy Bird während dem Auto fahren. Du musst dann mit dem Schaltknüppel hoch und runter.
Links, rechts, genau. Links.
Nee, du musst immer so auch so hochhacken, damit er hochfliegt.
Gasbremse.
Sehr gut.
Genau. Und also der Plan ist, wenn dann so eine App auf dem iPhone drauf ist und die das irgendwie unterstützt, dann erscheint diese App, sobald ich das mit meinem Auto verbinde, auch direkt auf dem Display. Interessant an der Sache ist neben dem eben noch, dass sie es so hingekriegt haben, dass es eher so ein Hybrid ist. Ich habe jetzt.
Fährt es dann von dem Akku von deinem Handy?
Genau.
Oder?
Genau.
Das ist ja praktisch. Man.
Immer diese ganzen Handy-Batterien im Auto. Jedes Auto wird ein Hybrid.
Automatisch. Nur mit Lightning-Adapter.
Also es blendet sich nur über das existierende System des Fahrzeugs drüber. Es ersetzt es in dem Moment, aber es ist jetzt kein Zwangsfeature für ein Fahrzeug. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, so ja, dann kaufe ich mir jetzt ein Auto. Das hat irgendwie einen Lebenszyklus von 10 bis 15 Jahren bei mir. Mein Handy aber nur 3. Und nach 3 Jahren oder spätestens 5 Jahren hat Apple doch bestimmt für den Connector geswitcht und so weiter. Und was ist dann? Dann fehlt mir ja irgendwie das, was ich da gekauft habe. Ja, Wechsel gibt es halt in diesem Universum, das passiert. Und es ist ja niemand daran gezwungen. Es gibt auch ein interessantes Video, wie Engadget als eine der ersten dann auf dem Genfer Autosalon in einem Ferrari hocken durften mit einer Dame von Apple und sich das mal angucken durften, was da so geht. Und ich finde sehr interessant daran eben gerade gelöst, wie sie das Native von dem Fahrzeug mit dem von Apple überblenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in dem iOS in the Car, in dem CarPlay-Interface bin und auf Maps gehe oder mir eine Route geben lasse, dann nutzt es die Maps-Applikation des iPhones. Wenn ich stattdessen dann wieder in das Main-Interface gehe, des Ferraris, und da dann Navi auswähle, dann benutzt es das Standard-Navi des Fahrzeugs.
Ja, also ich muss ganz kurz was zu dem aktuellen Zustand von diesem intelligenten Autozeug sagen. Also ich habe das gesehen bei einem Mercedes, weiß gar nicht, was da die höchste, das coolste, was man da kauft.
S-Klasse?
Genau, so eine S-Klasse. Und das ist schon echt ziemlich traurig, wie das gerade passiert. Und deswegen ist es eigentlich alles gut, was das besser macht. Also aktuell ist es so, dass du über Bluetooth dann quasi dein Telefon mit dem mit dem Auto verbindest und dann hast du so irgendwie rangekrepelt bestimmte Funktionalität. So kannst du zum Beispiel über dein Auto kannst du dann halt den Nummernblock benutzen, um da was anzurufen oder sowas, also quasi Freisprecheinrichtung. Aber
das ist ein ganz neues Feature übrigens. Ja. Also dass man über Bluetooth mit dem Auto, mit dem Handy telefonieren kann.
Also das ist aber dann wirklich mit in dem quasi Betriebssystem dazu und dieses Verbinden, das ist irgendwie, du musst irgendwie so 8-stelligen oder jetzt, keine Ahnung, 16-stelligen Code eingeben und das ist halt voll der Riesen-Pain, weil das einfach, weil du es jedes Mal machen musst, wenn du da irgendwie was ausprobieren willst und
also das kann aber mein Ferrari vom letzten Jahr auch schon.
Ja, das ist ja
kannst du das.
Ja.
Das ist ja praktisch.
Das ist voll gut.
Ja gut, dann, also dann sollten sich alle Ferraris kaufen.
Ja. Glücklicherweise hat Apple auch noch Partnerschaft mit allen möglichen anderen Fahrzeugherstellern abgeschlossen, was das angeht.
Puh.
Und glücklicherweise kommt es natürlich nur in Neufahrzeugen. Das wird natürlich wieder als Neukaufsgrund positioniert werden, weil die Autohersteller sind ja auch nicht doof. Ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Ich bin da immer noch sehr skeptisch, weil ich einfach genau diese Erfahrung, die Felix gerade erzählt hat, von der S-Klasse, also dem Flaggschiff eines gewissen Automobilherstellers hier aus Stuttgart, schon kenne, wie traurig das eigentlich ist, was da läuft. Ja.
Also der läuft
und,
quasi
und
nichts.
Das seit Jahren.
Ja.
Und
ja,
wenn man dann noch denkt, da
hallo, die
gehen
warten
Jahrzehnte
alle auf Titzen.
Wahrscheinlich.
Dass das endlich im Auto läuft.
Auf Titzenwatch.
Ja. Titzen-Drive.
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 Und dieses ganze iOS-Schnullipulli, will wirklich jemand iOS-Maps im Auto haben? Nein. Also, ganz ehrlich.
Aber so prinzipiell eine bessere Anbindung an dein Auto von deinem Telefon, damit du bestimmte Funktionalitäten benutzen kannst, ist eine gute Sache.
Ja, aber was willst du denn? Du willst telefonieren mit deinem Telefon und das soll dir Podcasts abspielen.
Ja, genau.
Mehr
brauch
ich
und
nicht.
Da hört es schon auf. Podcast geht schon nicht mehr.
Also das Podcast da muss ich jetzt mal, also das ist natürlich, ich habe da meine ähnlichen Zweifel, aber eine Sache, die braucht die Welt wirklich. Und das ist wirklich Podcasts im Auto.
Ja,
und wenn das jetzt funktioniert, doch. Ja, wie denn? Dein Telefon über Bluetooth irgendwie?
Ja,
das ist so
oder
scheiße.
Oder als gefakter iPod mit Spiele aus meinem Album, Podcasts, die Liste
also
sowieso.
Also wenn der normale nicht-IT-affine Mensch sein Auto einsteigt und irgendwie auf einen Podcast klickt und sich den anhört, genauso leicht wie er ein Autoradio auswählt, ein Radiosender auswählt, dann das wäre schon cool.
Das ist schon Win.
Ja, das könnte. Ja.
Weil dann hört nämlich kein Mensch mehr Radio.
Aber das geht doch. Weißt du, du machst deinen Player, bevor du den Schlüssel rumsteckst, machst du ihn an und dann drehst du, dann geht los und dann ist gut. Also,
ja, aber
dann
ich will
spielt
doch
der Podcast
nicht,
weiter.
Ich will doch nicht irgendwie an meinem Handy rumfingern müssen, dann wieder an meinem Auto, dann wieder an meinem Handy. Das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn ich ins Auto reingehe, möchte ich maximal.
Na, eigentlich
das
wenn du ins
Handy
Auto
mit dem Auto verbinden
sollst,
und gut
ist. Sollst du fahren, Auto fahren und nicht andersrum.
Genau, ja. Genau.
Oder fahren lassen. Ich werde es auch cool finden, wenn mein Auto
Taste
für mich fährt.
Und sag Siri, wo ist die nächste Unfallstelle? Fahr mich dahin.
Fahr mich dran vorbei.
Dann
ganz langsam
die nächste Unfallstelle ist einen Meter vor dir.
Bang.
Ah, goddammit. Ja.
Warum haben die immer recht?
Genau.
Also, ja, es könnte besser sein, dieses mit Podcast abspielen, aber es
viel
funktioniert
besser.
Einigermaßen.
Ja.
Naja, bei mir funktioniert es auch einigermaßen mit 15 Kabel und in der richtigen Reihenfolge die Applikation startet auf dem Telefon und ja.
Echt? Also ich hab mir angewöhnt, einfach den Podcast klein zu starten, Start zu drücken und dann mich ins Auto reinzusetzen, Schlüssel umdrehen und dann geht's los.
Geht also ich finde, es hören immer noch zu
also
viele Menschen hören bescheuerte Radiosender.
Ja, nicht mehr.
Ja, jetzt nicht mehr, genau, weil mein Auto kaputt ist und deswegen.
Woran liegt das wohl?
Zu oft Podcast gehört.
Zu viele
Podcasts.
Ja,
zu viele Podcasts.
Ja, also ein Podcast ins Getriebe gekommen, ganz klar.
Ja. Podcast.
Ja.
Nee, also ich war auf Titzen. In Kartitzen.
Kartitzen. Bin da immer noch.
Gibt's garantiert als Fetisch. Kartitzen.
Bin da immer noch skeptisch, weil die Autohersteller halt auch so mit ihrer Standardisierung und so, ne, da haben sie es ja nicht so und Infotainment, oje, oje.
Das ist aber auch Börse, du sollst ja Auto fahren und nicht.
Wenn gerade ein Unternehmen die Marktmacht hat, dann wahrscheinlich Apple.
Ja, und Apple will man nicht im Auto haben.
Gut möglich, aber wenigstens bringen sie dadurch vielleicht einen gewissen Standard in irgendeiner Weise hin.
Ja, aber den Standard, den sie benutzen,
schlechte Standard,
das ist kein Standard
will man nicht
einfach.
Haben. Das sind so genau die ganzen Standards, die Microsoft auch die ganze Zeit entwirft. Die will man nicht.
Naja, ich meine jetzt nicht den Standard, den technischen Standard, sondern ja, Fanboy-Modus an. Smartphones waren kacke, bevor das iPhone kam. Das Smartphone gab es auch lange davor, aber erst durch das iPhone wurde das alles so convenient irgendwie und für ganz viele Menschen der Standard, unter den man nicht mehr zurückfallen möchte. Und genauso wird es möglicherweise jetzt auch beim Auto sein. Lasst Apple das mal mit irgendeiner verkrepelten, vielleicht irgendwie verbockten Lösung machen. Hauptsache, es setzt sich in der Masse durch und dann kommt vielleicht sowas wie Google und macht Android in the Car oder so danach, ja? Cardroid oder sonst was. Ja, haben sie bestimmt schon mal drüber nachgedacht, wenn ihre Roboter
Google
nicht mehr funktionieren.
Google will ich auch nicht in meinem Auto haben.
Aber dann wird sich das zumindest auch mal durchsetzen, weil ähnlich wie bei den Smartphones damals, keiner der damals auf dem Markt existierenden Player hatte ein Interesse dran, das Problem endlich mal zu lösen. Dann kam von draußen jemand rein, zwar in dem Fall halt Apple, und hat es gefixt. Die Autohersteller, die machen auch die ganze Zeit nur Crap. Jetzt muss halt vielleicht mal jemand von draußen da irgendwie reindrücken und das machen. Wenn es schon wieder Apple ist, okay, mir egal.
Also was ich tatsächlich nicht haben wollte in meinem Auto, ist eine Lösung, die werbefinanziert ist, wie es eben bei Android so ist.
Oder bei iTunes Radio.
iTunes Radio. Nein, ich glaube, das ist schon was anderes. Ich meine, da gehe ich... Achso, iTunes Radio, ja, stimmt. Ja, okay. Nee, aber ich meine, wenn ich jetzt ein Navigationssystem habe oder irgendein anderes tolles System, was mir irgendwas sagt, dann habe ich da keinen Bock, dass dann irgendwie die Tankstelle, die irgendwie am meisten bezahlt, irgendwie oben in der Liste steht.
Fahren Sie zuerst zum Burger King.
Genau.
Wir fahren jetzt nicht weiter, bevor Sie
nicht... Wir fahren nicht zum Feinschmecker-Restaurant jetzt.
Bevor Sie diese Konversion nicht getätigt haben und Sie bei Google Analytics bestätigt haben.
Genau, und sich eingecheckt haben. Bei Foursquare.
Ja gut, ich meine, in die Richtung geht's halt leider. Das ist die Schattenseite von dem Ganzen. Die andere Schattenseite davon ist, um mal das
BlackBerry-Thema...
Es gibt so viele
zwei Schattenseiten.
Das ist aber schlecht, oder? Das
ist jetzt aber nicht
so. Sollte man die Sache komplett lassen, wenn die Seite zwei Seiten gibt, die beide scheiße sind?
Naja, wir sollten etwas Licht ins Dunkel bringen. Und zwar etwas Licht ins Dunkel dieser ganzen Vermutung, gerade wenn es heißt, irgendwie CarPlay läuft irgendwie auf BlackBerries oder Apple baut jetzt auch BlackBerries in Autos ein oder was ich nicht schon alles gehört habe. Tatsache ist, CarPlay funktioniert auf QNX. QNX ist das Basisbetriebssystem von BlackBerry 10, das von BlackBerry entwickelt wurde. Das ist ein POSIX-kompatibles Echtzeitbetriebssystem, also so eine Art Echtzeit-Linux, kann man vereinfacht sagen. Und es funktioniert darauf. Ich habe noch keine genaue Aussage gehört, dass es darauf basiert, sondern nur, es läuft auch darauf. So habe ich die Artikel bisher alle gelesen.
Die laufen also, die packen also ihren Nicht-Echtzeit-BSD-Kernel auf ein Echtzeit-QNX. Was?
Ja, das funktioniert aber schon. Das ist ja auch BRT Linux dann.
Ja, gut, aber.
Also, du hast dann quasi so einen Microkernel, der das Scheduling macht, und dann hast du einen Kernel, der quasi als Applikation auf dem Microkernel läuft, und der kriegt dann ab und zu halt einen Slice, aber der Rest ist dann immer noch.
Naja. Ich weiß ja auch
deswegen
von uns offiziell.
Naja, aber Ingo hat schon recht. Ich meine, was bringt mir ein Echtzeit-Kernel, wenn der Rest nicht Echtzeit ist? Das ist zwar schön, dass der Kernel ganz schnell reagiert, aber wenn dann die Applikation dann irgendwie erstmal irgendwie iCloud-Backup macht und danach erst sagt, dass der Tank leer ist.
Nee, normalerweise
dann ist irgendwie blöd, ne?
Normalerweise wird das entkoppelt, ja.
Normalerweise ist es halt so, du hast bestimmte Applikationen, die Echtzeit laufen, die dann auch speziell für diesen Echtzeit-Kernel entwickelt sind, und dann hast du alles andere.
Also, dass der Blinken Geschwindigkeit nicht von der Musik abhängt.
Genau, also ich hoffe doch auch, dass diese beiden Sachen generell voneinander entkoppelt sind, weil du willst eigentlich nicht quasi den gleichen Computer benutzen für deine Autodinge und für deine Entertainment-Teile.
Ich fände das schon cool, wenn ich mir so eine Art Jamba-Klingeltöne für meinen Blinker kaufen kann.
Ich dachte, das sind von einem Echtzeit-Betriebssystem, dass sowas geht.
Ja. Nein. Was? Ja. Ingo? Geht's dir gut?
Ja.
Ich hätte gerne so eine bunte LED in meinem Blinker, damit ich quasi dann auch verschiedene Muster machen kann. Ja. Am besten auch so eine, keine Ahnung, 10x10 LED, damit man auch so verschiedene andere
Pfeile,
Pattern. Ja, genau.
Penisse.
Genau, den so Penis, der zur Seite so spritzt. So.
Nicht? So, und das Ganze bitte in Echtzeit.
Ja, Realtime.
So. Naja.
Nicht?
Ganz kurz noch zu diesem ganzen
Wir sollen das Thema wechseln, der Ingo shoppt schon auf Amazon nebenher.
Das finde ich gut.
Der will so einen Blinker haben, so einen Penis zur Seite spritzt Blinker.
Weil alle das gerade als die Mega-Neuigkeit verkaufen, ganz kurz, Apple ist seit 2012 in dieser QNX Association oder da Mitglied, Technologiepartner auch im Bereich Automotive, das ist keine Neuigkeit. So, bam. Deal with it.
Gut. Myth busted.
Okay.
So ist es.
Lesefu.
Lesefu. Bin der Einzige, der.
Du bist der Einzige, der liest, ja? Ja.
Ja, ich weiß nicht. Ich kann ja auch. Ja, komm, ich kann mach. Auch welche dann.
Können nicht lesen.
Nee, komm, mach.
Okay, alles klar.
Das merkt man doch.
Ich habe einen Pick, das ist ein Blogpost und der nennt sich Shoutkey is insecure by design. Da fragt man sich erstmal, okay, was ist denn überhaupt Shoutkey? Und das Shoutkey.com ist quasi so ein Service, der deine URL shortet. Und das ist es eigentlich auch schon. Das Besondere daran, warum die sagen, dass sie so cool sind, weil wenn du deine URL shortest, dann macht er da ein Wort raus, was man normalerweise quasi aussprechen kann oder irgendwie so, keine Ahnung, das heißt dann irgendwie, was gibt's da so für typische Sachen? Keine Ahnung, Anticipation zum Beispiel. Das ist dann sagst du deinem Freund so, okay, geh mal auf shoutkey.com/anticipation und dann kann der das einfach eingeben, weil das halt ein Wort ist, was man aussprechen kann. Und das prinzipiell ist ja nichts Besonderes jetzt. In dem Blogpost wird aber beschrieben, warum es prinzipiell keine gute Idee ist, für deinen URL-Shortener Sachen zu nehmen, wo man den Key später raten kann. Also entweder quasi vorträglich raten kann, was quasi was die URL werden kann als Key und nachträglich quasi, dass man raten kann, was die anderen Leute für Keys für ihre URLs benutzt haben, also was da rausgekommen
ist. Wenn ich jetzt einfach mal hier shoutkey.com/applepie ausprobiere, da wird schon was passieren.
Wenn ApplePie eins von diesen Worten ist, die Shoutkey benutzt, dann ja.
Beispielsweise, ja.
Genau, also hier zum Beispiel Armchair wäre jetzt irgendwie so ein Beispiel. Er beschreibt jetzt hier relativ nett, wie man wie er darauf gekommen ist und wie er die Schwachstelle ausgenutzt hat, um dann quasi die Adressen zu raten, was die anderen Leute oder was gerade auf Shoutkey rumliegt an URLs. Weil da gibt es dann halt auch bestimmte URLs, wo Secrets drin sind. Das heißt zum Beispiel, da ist irgendwie dein Stream-Key von Grooveshark drin. Und wenn man den hat, dann kann man da irgendwie evil Dinge tun oder vielleicht, was weiß ich, Musik damit anhören. Oder da ist auch, zum Beispiel, da ist auch dein Username-Passwort mit drin oder solche Sachen. Oder deine Session-ID oder sowas. Und genau deswegen ist es nicht gut, quasi die Keys ratbar zu machen von dem URL-Shortener. Und das ist sehr cool geschrieben. Guter Read. So, das zweite ist Privacy Built-In, eine Programmiersprache, die speziell Capabilities, das heißt, was dürfen bestimmte Teile was dürfen bestimmte Teile von deiner Software bzw. von deiner Applikation tun und was nicht tun. dass man in dem Artikel wird zuerst beschrieben, was ist prinzipiell das Problem. Das heißt, hier war es dann so, zum Beispiel bei Facebook war es einmal so, dass Leute gefunden haben, dass man von anderen Leuten, die eigentlich ihre Timeline private gemacht haben, Bilder finden kann, beziehungsweise die halt sehen kann, wenn man bestimmte Features von Facebook ausnutzt. In dem Fall war das dieses Flaggen als inappropriate, was dann quasi dazu geführt hat, dass dort von einer anderen Funktionalität von deiner Software auf Sachen bereitgestellt wurden, die gar nicht dafür gedacht waren, freigegeben zu werden. Das heißt, du darfst normalerweise kein Bild als inappropriate flaggen, was du gar nicht sehen darfst. Und hier ist dann so, dass du das normalerweise für jeden Teil von deiner Software wieder selber coden musst. Und das große Problem ist, oder das, was du eigentlich haben willst, ist, du sagst, okay, ich habe dieser eine Teil, diese Funktionalität, Bilder zu sehen, hat folgende Capabilities. Und alles, was dieses Bildersehen verwenden will, muss entsprechend die Constraints einhalten, die davor gegeben wurden. Dass sich das quasi so
erbt,
genau, dass sich dieser Constraint vererbt über deinen kompletten Code und dass du es nicht jedes Mal am Anfang, wenn du auf die Webseite gehst, dann quasi dieser komplette Flow durchgeht, so ja, bist du eingeloggt und hast du die entsprechenden Rechte, um was zu sehen, sondern dass es quasi automatisch von unten aus, also von der Programmiersprache am besten aus unterstützt wird, dass diese Privacy Constraints eingehalten werden. Und genau das wird in dem Artikel beschrieben. Es geht um eine Programmiersprache, die heißt Jeeves, beziehungsweise das ist jetzt so ein Projekt, also es ist noch nicht benutzbar oder sowas. Es ist einfach nur so ein Proof of Concept, was genau solche Capabilities in eine Programmiersprache selber bringt. Das heißt, du hast es dann mit eingebaut. Alle Constraints, alle Privacy Features sind in der Programmiersprache mit drin, die du verwendest. Und das ist prinzipiell eigentlich eine ziemlich coole Sache. Lässt sich ganz gut lesen. Beschreibt nochmal, was genau Constraint Programming ist, beziehungsweise hat Links dazu. Und das ist eigentlich ziemlich cool. So, und der dritte Read ist von Isaac Asimov, The Last Question. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh, kenne ich ja schon, das ist ja voll old. Aber ich habe es gestern das erste Mal gelesen und ich fand das sehr, sehr cool. Also Isaac Asimov kennen wahrscheinlich die meisten. Der größte Sci-Fi-Writer für immer wahrscheinlich.
Der mit den drei Gesetzen.
Der mit den drei Gesetzen, genau.
Für Robotik.
Und der hat viele so Kurzgeschichten geschrieben, beziehungsweise so kleine Sachen, die man...
Der Film iRobot basiert auf einer von seinen Kurzgeschichten.
Genau. Und eine davon ist halt The Last Question und ist eigentlich sehr, sehr cool. Also muss man sich halt durchlesen, damit es cool wird, aber auf jeden Fall super gut empfehlenswert zu lesen. Plus eins und so.
Okay, das gucke ich mir auch mal an. Das klang jetzt interessant.
Mehr Robot Laws.
Ja, genau. Mehr Isaac Asimov. Ah. Okay, dann Mimimi. Ich muss mal rumheulen. Und zwar Duplicity, hatten wir schon mehrfach gepickt, ist dieses Backup-Programm, was die Sachen auch GPG verschlüsselt und sie dann auf irgendeinen Server, FTP, was auch immer legt, bei mir FTP in dem Fall.
Oh, und dabei ist es doch unsicher.
Ja, aber es ist doch verschlüsselt.
Ach so, na gut, dann ist es in Ordnung. Machen wir weiter.
Ist doch verschlüsselt, ist doch alles verschlüsselt, deswegen ist es egal. Benutze ich, um Backups zu schreiben. Und ich hatte das seltsame Phänomen die Woche, meine Root-Partition war halt irgendwie nur 5 GB groß. War und so sind halt größer. Und Duplicity hat es irgendwie geschafft, diese 5 GB vollzuschreiben.
Ja.
Weil er irgendwie Cache-Files anlegt in irgendeinem komischen Directory,
genau, also
und irgendwie abgleicht.
Warum er das macht, das ist integraler Bestandteil, weil ansonsten kannst du keine inkrementellen Backups machen. Weil du musst wissen, welche Dateien hatte ich vorher und welche Checksumme haben die gehabt zu dem alten Zeitpunkt. Dann checkst du, okay, ist die Checksumme von der aktuellen File denn gleich mit dem, was ich da schon mal hatte? Wenn ja, dann nicht nochmal irgendwie anfassen. Und wenn doch, dann halt neu. Beziehungsweise der macht das, glaube ich, sogar für Blöcke oder sowas. Ich bin mir gar nicht so sicher. Jedenfalls,
genau ist, weiß ich auch
dieses Checksumming, das verbraucht relativ viel Platz, wenn du viele Dateien hast.
Ja, und wenn du viele inkrementelle Backups natürlich auch hast dann. Also es war auf jeden Fall so, dass der Server plötzlich, also Teile davon standen und ich gedacht habe, hä, was ist denn jetzt los? Bis ich dann erstmal rausgefunden habe, welcher Teil jetzt plötzlich so viel Platz verbraucht. Und dann musste das Duplicity auf eine eigene Partition weichen.
Ja, das Problem hatte ich tatsächlich auch schon. Also dann
musst du erstmal den Schalter finden irgendwie, der dir irgendwie sagt, leg nicht das Cache.
Die Cache-Files waren das in den.
Klar, leg die nicht irgendwie in mein Root-Directory, was totaler Scheiß ist, sondern leg die mal bitte dahin. Und dann ging es auch. Aber es war ein blödes Dingsi. Also das hätten sie, weiß ich nicht, hätte mal in so How-Tos auch mal irgendwie beschrieben werden.
So, Achtung, es wird riesig.
Achtung, es könnte groß werden.
Ja. Vielleicht sollten wir eins schreiben, was das beschreibt.
Ja.
Aber so, Achtung, Duplicity wird groß.
Ja. Yeah,
genau. Damit rankst du bei Google dann ganz schnell ganz oben.
Ja. Ja. Also das war mein anderer Mimimi. Und mein zweites Mimimi ist, mein Mainboard ist verreckt.
No! Das wäre der Tote der Woche geworden.
Ja, das hätten wir natürlich auch machen können.
Gott, das hätte vorher jetzt auch mal früher sagen können.
Ich weiß nicht warum, also es hat plötzlich Funken gesprüht an einer Stelle da und geht jetzt nicht mehr so richtig. Es hat mir
ist denn bloß so ein Cap geplatzt oder was passiert?
Ich, ja, irgendwas Kleines ist irgendwie weggedingst.
Was hatte einen effektvollen Tod, ja.
Was für eine CPU hast du da drauf?
Hat sich das schon gelohnt? War da schon ein i-Computer drauf?
Nee. Oh, das ja, ist, ja. Ein, ist es ein Asus P5 WG2 WS Pro.
Das hatte ich.
Das mit der CPU und dem RAM.
Das weiß ich gar nicht.
Genau, das Eckige.
Das Eckige, ja. ATX sogar noch. Das ist schon 7 Jahre alt. Das war ein
Core 2 Duo. Lass mich raten, P5.
Nee, ein Core 2 Quad.
Core 2 Extreme, Core 2
Ready.
Das war
sogar ein Professional. Professional Board.
Professional.
Das hat ein Core 2 gehabt, ja.
Ja, Core 2 Quad.
Core 2 Duo.
Nee, Core 2 Quad.
Bam.
Ja. War mein absolutes Lieblingsboard.
Was
konnte
das für ein, was hat das für ein RAM gefressen? DDR2.
DDR2 noch, genau. Also wie gesagt, es hat mir jetzt echt 6-7 Jahre gute Dienste geleistet, war echt treu. Das Coole war...
Treues Board, nie weggelaufen, immer gearbeitet.
Immer brav und schön vor sich
gerne
hingearbeitet.
Wieder.
Genau. Ja. A++ will buy again.
Ja. Wenn es das noch geben würde, ist jetzt natürlich ein bisschen rausgelaufen.
Das kann ich ja gar nicht verstehen, nach nur 7 Jahren.
DDR2, FSB, die ganzen guten Dinge.
Frontside-Bars, genau.
Ja, es konnte sogar einen ganz schnellen DDR2 noch...
Ja, der DDR2 800.
Mhm,
genau. Bam, ja. Superspeed.
Superspeed.
Das, was sich die Leute
und
wünschen.
Und was es auch hatte, war PCIX, also nicht zu verwechseln mit PCIe. Genau.
Das heißt, man kann das für gar nichts benutzen?
Doch, ich hatte einen RAID-Controller, der hatte PCIX, deswegen hatte ich auch mit...
RAID-Controller.
Krass, das ist ja
was. Und jetzt hast du den RAID-Controller übrig und findest keinen Mainboard
mehr,
wo
ich bin so froh, dass ich 2 Wochen davor von diesem, was auf dem RAID-Controller, die Festplatten, die da so dran waren, so noch ein Backup gemacht habe, weil das wäre jetzt sonst echt hart geworden, noch ein PCIX-Board zu finden, dass man den RAID-Controller weiter betreiben kann.
Also jetzt kaufst du dir entweder alles neu oder dasselbe Board auf eBay.
Ich habe bei eBay schon geguckt, dasselbe Board ist
vielleicht
leider
kann man
nicht
auch
im
fixen.
Angebot.
Also wenn das nur so ein Cap ist, der geplatzt ist, dann könnte man das sogar fixen.
Ja.
Aber nicht, dass ich das mache, sondern
einfach
dass,
Pflaster
dass
drauf
das machen könnte.
Elektrolyt
musst,
wieder rein und Pflaster drauf.
Ja, genau, du musst diesen magischen Rauch
wieder
einsammeln, reinpusten und dann schnell zu mit Heißkleber.
Ja.
Habe ich noch eine Flasche Elektrolyt übrig, kann ich dir mitgeben.
Siehst du, da wird dir direkt geholfen.
Ich habe schnell das Fenster aufgemacht, also dieser Staub ist schon raus, weil das stank etwas.
Kann ja gar nicht
verstehen. Ja, aber es ist total traurig, weil ich habe das Board so gemacht und es war so... War so schön und so toll. Es war,
so weich, wenn ich meinen Kopf draufgelegt habe.
Genau.
Ich bin nie betrogen.
Ich vermisse es.
Jetzt schon.
Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ich als nächstes mache. Wahrscheinlich werde ich...
Wahrscheinlich ein neues Mainboard kaufen.
Ja, wahrscheinlich ein richtig neues kaufen.
Und alles andere auch neu.
Und alles andere deswegen auch
neu. Sogar noch
irgendwann muss weitergehen, ja.
Genau, einfach ein iPhone kaufen, das kann das jetzt
alles. Also das hat ganz am Anfang hat es bei mir in der Box gewohnt. Mit der es kam.
Echt?
Ja,
wie so Katzen, die auch in der Box wohnen von dem Katzenhaus.
Noch welche in der Box liegen lassen.
Genau. Ja. Ich hatte nicht das Geld, um mir auch noch ein Gehäuse zu kaufen.
Oh Gott, das ist so traurig.
Und erst 5 Jahre später konnte ich Strom anschließen.
Meine genau. Jugendliebe.
Ja. Ich glaube gar nicht, wie das wehtut. Ja.
Doch, ja. Ingo, es ist kein Betrug, wenn du dir ein neues kaufst.
Doch, sicher? Ist wirklich. Es. Du betrügst deine tote Mainboard.
Genau.
Fainboard.
Ja. Nee, jetzt ist eher die Frage, ob ich auf Intel gehe oder auf AMD.
Tja, die Frage kann dir hier leider niemand beantworten, weil wir alle komplett unvoreingenommen sind.
Ja.
Also.
Oh, der Ingo.
Ja, ich bin tot.
Auch. Du hast ein bisschen zu viel Elektrolyt wahrscheinlich geatmet.
Oh.
Er hat alles eingeatmet.
Aber das heißt, es ist noch da.
Mir.
Das heißt, es ist noch da. Du kannst es wieder reinpusten.
Irgendwo in deinen Lungenflügeln hängt.
So praktisch.
Ja.
Tja, rück es raus.
Genau.
Ja.
Ja, wird jetzt wohl. Also, es ist mein Desktop-PC und ich meine, eigentlich braucht man ja keinen Desktop mehr, aber irgendwie.
Kauf den Laptop.
Ich habe einen Laptop.
Dann reicht es doch. Siehst du, dann brauchst du gar nicht mehr.
Doch.
Warum?
Ja, weil irgendwo muss ich doch meinen ButterFS betreiben.
Ach so, ja, das kannst du auf deinem Laptop.
Dein Beta-Test machen.
Ich habe übrigens auch ButterFS jetzt auf einigen Boxen am Laufen und das ist erstaunlich schnell. Also das ist schnell und es funktioniert noch. Also es ist quasi zwei gute Sachen.
Ah. Nee, also irgendwo müssen ja meine ganzen Daten liegen, so datengrabmäßig. Das passt auf dem Laptop leider nicht drauf. Und deswegen werde ich tatsächlich den Desktop wieder aufbauen. Und wenn man doch mal irgendwie alle halbe Jahre mal ein Spiel spielen will, so mit netten Grafiken und so, wäre es auch nicht schlecht, so einen großen Rechner noch zu haben.
Ach, so schön.
Ja. Deswegen wird der schon wieder irgendwie aufgebaut. Und vor allem komme ich jetzt gerade an meine Daten nicht dran, weil so 4 Terabyte Platten kannst du nicht einfach in so einen USB-Nupsi stecken. Weil da sagt
aber ja, zwei davon kannst du nämlich zwei. Kannst was? Du dir. Wir haben hier so, es gibt doch diese USB-RAID-Teile, wo du dann so zwei Festplatten reinstecken kannst.
Und der erkennt 4 Terabyte Platten, das glaube ich nicht.
Und vor allem RAID ist nicht gleich RAID.
Ja, aber RAID ist doch hoffentlich Software bei dir.
Das ist ein ButterFS.
RAID-Controller.
Ist ein Butter, also ich habe ja. Also
damals war es ein RAID-Controller, jetzt
genau,
ist es ja nur ein ButterFS.
Genau, ich hatte früher einen RAID-Controller, der hat auch funktioniert und habe jetzt im Rahmen meines Tests ButterFS gemacht und Daten auch da drauf gespielt. Ich habe jetzt also zwei Festplatten, A4 Terabyte, die zusammen ein RAID sind, aber diese USB-Nupsis, die du so mal irgendwo anschließen könntest an deinen Rechner oder sowas.
Die unterstützen alle keine 4 TB?
Nee, auch keine 3 TB.
Ich musste bei mir auch GUID benutzen, damit ich überhaupt die 4 TB benutzen kann.
Ja, das musst du auch ab 3 TB schon. Oh, und die meisten USB-Nupsis, die können halt nur bis 2 Terabyte. Und danach sagt sonst, wenn du die anschließt, sagt es
zu viele Bits.
Ich habe hier 800 Megabyte gefunden oder 800 Gigabyte gefunden. Und dann denkst du, das ist doch viel größer, du scheiß Ding. Nee, es funktioniert halt nicht.
Blöd.
Das heißt, ich brauche einen richtigen Rechner mit SATA-Ports, um wieder an meine Daten ranzukommen.
Ja, das sind deine Daten.
Das sind meine Daten. Hier sind übrigens noch Mainboards mit 4 so SATA-Steckis, wenn du da Unterstützung brauchst.
Zum Ausleihen oder
für. Ja, einfach mal für so eine wilde Nacht irgendwie.
Oh yeah, genau. Damit du mal wieder runterkommst von deinem Schmerz.
So macht man das manchmal.
Niemand macht es so. Niemand hat die Absicht, das so zu machen.
Ja, also das waren so meine Mimis. Mein treues Board ist gestorben und Duplicity ist böse.
Böse. Gar nicht lieb.
Ich habe gerade riesig Probleme mit meinem Raspberry Pi daheim und zwar
vielleicht wird jetzt alles besser mit dem Open Source Treiber.
Ich glaube nicht. Und zwar delivert er einfach nicht mehr in seiner Rolle als ich komme heim, gucke einfach auf dem Fernseher noch irgendwie eine Serienfolge fertig.
Ja, das vermisse ich jetzt auch.
Das war bei dir noch sozusagen der Grund, okay.
Naja, ist das Datengrab, da liegt alles drauf, ja.
Genau. Mhm. Ich hatte da lange OpenELEC eingesetzt. Das ist dann irgendwann kaputt gegangen, einfach so. Dann habe ich mir gedacht, was soll's. Daten sind bei mir auf einem NAS extern, das heißt, ich muss einfach nur wieder so ein Raspbian C, habe ich mir dann mal angelacht, auf eine andere SD-Karte drauf flashen.
Das wird eine tolle Sendung.
Und
mach einfach weiter.
Ja, mach weiter.
Und habe gedacht, und dann ging das auch eine Weile ganz gut. Und ich habe da ein Problem, dessen bin ich mir bewusst, und zwar ist dieser Raspberry Pi über PowerLAN angeschlossen. Weil ich kein LAN-Kabel verlegen wollte, weil ich da optisch eher so Fetischist bin. Ich möchte kein LAN-Kabel bei mir irgendwie in der Wohnung rumliegen haben.
Nimm doch ein WLAN-Kabel.
Das ist das nächste Problem. WLAN und Raspberry Pi gleich Schrott.
Ja.
Weil irgendwie kaum ein WLAN-Stick irgendwie dann schnell genug geht. Und da ist dann wieder Stromversorgung und ich weiß nicht, was wieder der nächste Punkt. Und das Problem dabei ist, dass über das PowerLAN durch meine Wand 50 Mbit kommen. Das ist eigentlich genug.
Auf jeden Fall ist es genug.
Blöderweise haben wir eine 50 Mbit Internetleitung. Das heißt, und mein Mitbewohner hängt an dieser Leitung mit seinem, also hängt auch an dem PowerLAN.
Du kannst schneller runterladen, als du es anschauen kannst.
Nee, das kann ich ja immer. Das ist gut. Nee, das Problem ist, mein Mitbewohner hängt an derselben, sozusagen am selben Strang.
Oh.
Der hängt über das PowerLAN auch dran und wenn er dann mit 50 Mbit das Internet saturiert, dann kommt die Fritzbox nicht mehr hinterher, mir mit mindestens den 6 bis 10 Mbit, die ich brauche, den Film vom NAS rüberzuschieben.
Das ist echt
traurig. Du kannst ihm nicht sagen, er soll ein bisschen weniger bei iTunes kaufen.
Nee, er soll weniger torrenten.
Ja, er soll weniger Linux-Distributionen runterladen.
Weil das Problem ist, da gibt es nämlich pro quasi.
Das ist ja das Schlimme, ich musste das Problem auf soziologischer Ebene lösen oder auf sozialer Ebene und das möchte ich nicht.
Doch.
Nee,
du kannst dein Problem nicht mit Technik erschlagen, das ist einfach nicht das Richtige.
Und es sollte jetzt einfach kein Problem sein, da irgendwie die richtige Net-Priority irgendwie hinzukriegen, dass der Raspberry Pi genügend Daten kriegt. Ich habe auch irgendwie x-mal dann den Cache hochgedreht und nochmal hochgedreht. Und klar, wenn er nicht genug Daten kriegt, dann geht er immer wieder leer irgendwann. Ich habe mittlerweile irgendwie 150 MB Cache und funktioniert immer noch unzuverlässig. Und in dem ganzen Tohuwabohu hat es außerdem noch irgendwie das tolle X2-Dateisystem von einer der Platten in dem NAS, das ist so ein uralt NAS, zermöbelt. Und mir hat es, glaube ich, der Raspberry Pi beim jedes Mal wieder neu aufsetzen, glaube ich, 3 SD-Karten gefressen.
Ja, das so. Ist,
also dieser kleine Pi, das ist ein Monster, der treibt mich gerade echt irgendwie um.
Kleiner Fuck.
Und ich habe eigentlich überhaupt keinen Nerv mehr, da jetzt irgendwie was.
Du musst dir was Fertiges kaufen, du brauchst einen Apple-Computer.
So, und jetzt kommen wir zu der einen Sache, warum ich nicht auf ein Raspberry Pi verzichten will, weil mir noch kein anderes Produkt dieses Feature gegeben hat. Und zwar, der Raspberry Pi ist so HDMI-CEC-kompatibel, das heißt, der hängt per HDMI an meinem Fernseher dran und ich brauche einfach nur die normale Fernseher-Fernbedienung und brauche keine weitere oder keinen IR-Blaster oder sonst irgendwas, sondern ich kann mit meiner Fernseher-Fernbedienung den Fernseher und den Pi bedienen.
Sweet.
Das
geht einfach so?
Das ist einfach ziemlich geil. Wenn ich dann irgendwie lauter leiser mache, dann macht das der Fernseher. Wenn ich hoch runter drücke, dann guckt er, okay, bin ich gerade im Fernseher-Mode oder habe ich so ein CEC-Gerät angeschlossen? Bei Samsung heißt es dann AnyNet Plus oder so. Und dann kann ich damit entweder eben den Fernseher oder das, was in dem XBMC drin ist, steuern. Und das ist gigantisch, bis auf Texteingabe.
Das kann ich total nachvollziehen, weil ich hasse auch nichts mehr, wie 27 Fernbedienungen zu brauchen, um irgendwas machen zu können. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja irgendwie für Tablets und Telefone ganz coole XBMC-Apps, die dann auch den Vorteil haben, dass man Text so ein bisschen besser eintippen kann als mit einer normalen Fernbedienung.
Ja, aber das sind keine Hardware-Fernbedienungen. Die kann ich nicht irgendwie blind hier rückwärts, richtig, ne, so irgendwie einmal durch den Raum schießen mit einem IR-Strahl, irgendwie lauter leiser machen. Also ich habe mir auch für meinen Fernseher mal so eine Samsung-App irgendwie runtergeladen gehabt fürs iPhone. Die ist technisch gar nicht so schlecht gemacht, aber sie hat natürlich trotzdem immer noch den Nachteil, ich muss immer erst das iPhone entsperren, dann muss ich die App starten, dann muss die App sagen, oh, ich muss über WLAN einen Samsung-Fernseher finden. Moment. Da
muss ich jetzt mal 10 Sekunden nachdenken.
Genau. Oh, kannst du vielleicht nochmal irgendwie so einen PIN eingeben? Ach nee, wir hatten ja gar keinen PIN vereinbart, aber das sage ich dir erst jetzt. Mm-mm. Deshalb ist eine normale Hardware-Fernbedienung echt gut.
Ja.
Bei mir wird sich das wahrscheinlich demnächst sowieso ändern, weil ich jetzt auch noch einen neuen Audio-Receiver dazu kriege und dann brauche ich sowieso 2 Fernbedienungen und dann ist eh die Hölle offen.
Oh Mann.
Wenn es noch nicht genug wäre, dann wird es immer mehr. Ich würde sagen, ich habe genug Mimimi.
Dann zu den Picks. Pickstart. Letzter Punkt. RMS sexy.
RMS.sexy.
Das muss ich doch gleich mal.
Oh. Yeah, aber es ist safe for work, muss ich jetzt mal dazu sagen.
Noch.
Nein. Es ist AMS und zwar auf jedem Bild, wo er irgendwo in der Landschaft und irgendwie ist. So ein Land ist, wo einfach
ist er da?
Total.
Ich sehe ihn nicht, ich finde ihn nicht, wo ist er? Ist das ein Suchbild?
Ja, das ist ein Suchbild. Er ist immer in der Mitte, übrigens, wenn ich jetzt mal spoilern. Wo er dann quasi irgendwo auf der Welt unterwegs ist und auf so quasi so Leute überzeugen Fahrt für die GNU-Welt.
Mhm.
Und immer seinen Laptop in der Hand hat und er hat echt erstaunlich viele Laptops, muss ich sagen. Und das ist erstaunlich.
Diesen Stick, den er da drauf hat, davon hat er mir auch ganz viele geschenkt.
Was für ein Ding? Stick? Oder ein Sticker?
Sticker.
Ich musste dafür bezahlen. Wie hat er sie verkauft?
Mir hat er sie geschenkt. Aber das wollte ja auch Radio Tux umbenennen.
Genuss/Radio Tux.
Deswegen hat er sie mir geschenkt.
Er wollte mir gesagt, irgendwie.
Kannst du dich einkaufen?
Mein Uncloud-T-Shirt hatte ich an. Hallo. Was machst du? Uncloud. Was ist das? Dropbox, freie Software. Okay. Welche Lizenz? AGPL.
Oh,
gut. Sehr gut. Bitte für Package.
Gut, sehr gut. Gute Software.
Irgendwo Papageien eingebaut.
Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was für ein Paketsystem GNU oder, naja, egal. Irgendwas wird es schon geben.
Ja, und du musst es für den Sticker bezahlen.
Ja.
Software. Nee, ich hab, glaube ich, auch noch welche rumliegen zu Hause. Also, die habe ich, glaube ich, seit 10 Jahren aufgehoben gefühlt. Ja.
Mhm. Tja.
Gut. Ja, er ist sexy. Total gut. Also es ist so wie Mediengewitter, bloß besser.
Bloß mit AMS einfach die ganze Zeit. Und ich glaube, die haben auch gar nicht so viele Bilder. Und der hat, wie gesagt, erstaunlich viele Laptops.
Wollte ich jetzt sagen. Und T-Shirts.
Naja, weiß ich jetzt nicht so viele T-Shirts, wie er Laptops hat wahrscheinlich.
Okay. Wahrscheinlich nicht.
Er hat mehr Laptops als T-Shirts, glaube ich auch. Ja. Gut, okay, dann pick ich noch Technisat. Ist eine deutsche Firma. Die baut so Receiver für
SAT.
Unter anderem SAT oder Kabel oder DVB-T. Und ist ein bisschen außerhalb von meinem Bereich, also eben, oder von unserem Bereich. Wir sitzen ja eigentlich immer, wir haben ja unser OpenELEC oder XPMC oder sonst was, Media Center. Da fallen so Dateien aus dem Internet und die gucken wir uns an und sind fröhlich mit dem, mit unserem selbstgestalteten Fernsehprogramm. Dann gibt's aber noch so Leute wie meine Eltern, die gucken tatsächlich so Fernsehen.
Und hast du ihnen das noch nicht abgewöhnt?
Nee, das willst du deinen Eltern, willst du das auch nicht abgewöhnen?
Ich weiß nicht, ich hab das auch nicht vor einfach.
Das was?
Zu spät.
Deinen Eltern das abzugewöhnen? Ja, ich auch nicht. Deswegen haben die auch so ein Technisat.
Okay.
So ein Technisat S3 ISO, ISIO, whatever.
Das ist so ein Satellitenreceiver mit eingebautem Festplattenrekorder.
Genau, genau. Erstens das und zweitens habe ich dann rausgefunden, kann das Ding tolle Sachen, nämlich es kann im LAN auch dir das Fernsehprogramm streamen. Das heißt, du kannst, der kann dich nur auf Festplatte aufnehmen, du kannst irgendwelche Sachen programmieren, die sie sich dann später angucken können, sondern du kannst tatsächlich dann auf deinem Tablet oder Telefon, irgendwie Smartphone sagen, hier App, zack, programmier und dann abends habe ich dann im Bett gelegen und konnte also vom
kannst
Bett
du dir Wetten, das anschauen?
Habe ich mir Wetten, das
Juhu! Jetzt echt?
Nein. Nee, Wetten, das haben wir, Wetten, das haben wir vorher tatsächlich.
Ich weiß ja gar nicht, was man heutzutage im Fernsehen so anschaut.
Ja doch, kommt
doch Wetten, das, oder?
Ich habe tatsächlich Wetten, das geguckt mit meinen Eltern. Krass,
okay.
Das glaubst du nicht. Ja. Das war ein richtig gutes Gefühl, weil ich
ja, aber das ist nur wegen
Ewigkeit
Erinnerung an früher. Das
ja, ist ja, genau. Ja, klar.
Nee, das ist einfach nicht mehr gut.
Die Sendung ist nicht gut. Das ist tatsächlich nur als Familie davor
sitzen. Was gibt es denn sonst vom Fernsehen? Was guckt man denn da so an?
Dann habe ich noch AD irgendwie, keine Ahnung.
Ja, nee, das gibt es ja alles in der Mediathek.
Genau.
Ja.
Das
aber,
ist ja
weißt du,
kein Grund, Fernsehen zu schauen.
Doch. Also bei meinen Eltern, da gibt es so Internet. Das ist
Google.
Ja, Google braucht schon lange zum Laden. Also das ist DSL 500, 400, noch was. Ja, du kannst dir das vorstellen, so eine SSH-Session ruckelt. Das heißt, du kannst nicht einfach mal sagen, du gehst in die Mediathek und guckst dir irgendwas an, weil du bräuchtest 3 Stunden, bis irgendwas lädt. Das heißt, deine einzige Möglichkeit mit Kommunikation Außenwelt ist so ein bisschen Text-Chat-Protokoll hin und her. Und wenn du was gucken willst, musst du dir den Fernseher tatsächlich nehmen. Und dann habe ich, hab's noch auf AD, so eine Talkshow, weiß ich nicht, sie haben wahrscheinlich über Kinderpornos geredet. Und
soll ich jetzt gut sein? Oder?
Sorry. Rot, rot,
das literarische
rot.
Quartett
neu. Und da meine Eltern ja auch Pay-TV haben, also dieses komische Sky, konnte ich tatsächlich auf meinem Tablet abends auch noch irgendwelche, habe ich dann mal diesen Sci-Fi-Kanal angemacht und da kam gerade Enterprise, habe ich da noch irgendwie 20 Minuten Enterprise geguckt. Fand ich cool. Also für Eltern, die tatsächlich noch so irgendwie...
Die kein Internet haben.
Ist Fernsehen ganz cool.
Da kann man die vorher, da kann man die
genau.
vorab stellen
genau.
und dann sind die ruhig.
Genau.
Wenn man kein Internet hat, ist eigentlich Fernsehen ganz okay.
Die Eltern bitte beim Fernsehen abgeben. Ja.
Ja.
Vom Fernseher abstellen.
Aber ich fand es einfach total genial. Also ich wusste ja nicht, dass es solche Geräte gibt. Wahrscheinlich kann das jedes Gerät und ich erzähle euch irgendwas, was ihr
nochmal,
alle schon
irgendwie... Was für Geräte? Fernseher.
Alle Geräte.
Nein.
Satellitenreceiver.
So ein Satellitenreceiver oder Kabelreceiver oder wie auch immer, die das auf Festplatte aufzeichnen, wo du dann halt tatsächlich oder halt den Livestream über eine App auf deinem Smartphone oder Tablet gucken kannst. Es war mir nicht bewusst, dass es sowas gibt. Und mein Pick deswegen ist total toll. Erstens, dass es diese Firma aus Deutschland gibt und die das auch in Deutschland herstellt. Made in Germany also. Und die können tatsächlich, kannst du abends in deinem Bett sitzen und dir Sachen von deinem Satellit. Aus dem Weltall kannst du dir quasi Sachen auf deinem Tablet angucken und dich freuen.
Technisat war schon immer cool, weil tatsächlich die sind sehr elternkompatibel, habe ich auch feststellen dürfen. Also die Benutzerführung in Technisat-Produkten ist sehr, sehr elternkompatibel. Mir fehlt noch ein Feature an der ganzen Sache, nämlich das, dass ich notfalls per Internet irgendwie drauf zugreifen kann und Sendungen programmieren kann.
Aber das kannst du. Über die App kannst du das.
Über die App kann ich das? Ja. Auch von Remote, also von zu Hause.
Naja gut, du müsstest eine VPN-Verbindung dahin legen.
Das kriege ich hin.
Beziehungsweise es gibt dieses Technisat-Netz, wo die sich dann alle anmelden, die Geräte. Dann kannst du darüber registrieren wahrscheinlich. Ich müsste mal, müsste mal probieren, ob das jetzt auch einfach so von außen geht. Wahrscheinlich geht das. Doch, die melden sich da an bei diesem MyTechnisat. Du registrierst dann einfach das Gerät, also so wie du auch Apple-Gerät oder sowas, die sich dann in der Cloud irgendwo anmelden und dann kannst du die von außen
und alles gut.
Ja, kannst du die von außen steuern.
Jetzt immer wenigstens.
Alles verschlüsselt, kein Problem.
Ich müsste jetzt mal gucken, ob ich, na gut, ich meine, das Internet ist da einfach schlecht. Ansonsten könnte ich ja jetzt einfach von mir zu Hause über das Internet dann Sky gucken. Eltern aus. Aber das Internet da ist so schlecht. Wenn die schnelleres haben, wenn die schnell besseren
das
Upload
haben. Das hat Sky geschickt gemacht.
Wieso?
Nur die Leute mit schlechtem Internet kriegen Sky.
Ach so. Genau. Wahrscheinlich. Ja. Nur da. Ja,
interessant an der Sache wäre ja, wenn das zum Beispiel mal abgeschnorchelt wird, weil ich frage mich ja immer noch so, was dieser Moment ist, dass das sozusagen die Bevölkerung in Masse ausrastet. Also es war ja irgendwie so, es war ja völlig okay, dass in Deutschland alle Handys abgehört wurden und dann
solange auf einmal, es nicht von Angela Merkel
ist. Oh Gott, das Merkel-Phone wurde abgehört, Rage. Ja, so, und jetzt ist es auch völlig okay, wenn die E-Mails gelesen werden, Browser-History, ich weiß nicht was, aber ich glaube, sobald es nur darum geht, dass sie wissen, was du im Fernsehen geguckt hast.
Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall.
Ja, also, das wurde vor 2000 Jahren schon wissenschaftlich erforscht, Brot und Spiele.
Ja, aber welche Sendung genau und wann du umgeschaltet hast.
Und wie viel. Da stand letztens so eine Tante vor der Tür und Geld wollte wissen, was ich gucke.
Dabei sollen die einfach NSA fragen.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich gucke gar keinen Fernsehen. Da hat sie mich komisch angeguckt und hat gesagt, nein.
Und dann hat sie dich nochmal gefragt. Genau. Was gucken sie?
Genau. Muss ich laut und deutlich mit ihnen reden.
Sie haben nicht verstanden.
Ja. Ich hätte dir natürlich erzählen können, irgendwie, der fallen so Serien aus dem Internet auf meinen Fernseher.
Nee, die sind Linux-Distributionen, die
anschauen. Linux-Distributionen fallen da aus dem Internet auf den Fernseher. Aber wahrscheinlich hätte das zu lange gedauert. Nee, also es gibt ja auch so Leute, die stellen sich extra so komische Boxen hin, die dann aufzählen, was sie gucken, wegen
Quoten
und so.
Ja, also.
Komisches Konzept. Ich verstehe auch nicht, warum das jemand macht, dieses Fernsehen. Außer Wetten, das ist toll.
Wetten das.
Warum verstehst du meinen Witz falsch?
Das war total gut.
Wetten das ist nicht gut.
Wetten das ist super.
Wir
müssen zum nächsten Pick kommen. Ingo dreht durch.
Ja. Okay.
Da waren lauter Leute, von denen ich noch nie was gehört habe.
Das ist ja praktisch.
Da waren so zwei.
Markus Lanz, Cindy aus Marzahn.
Markus Lanz kenne ich, Cindy aus Marzahn ist nicht mehr dabei.
Okay, mein Pick.
Oh, sehr gut.
Mein Pick ist
Eyewitness. Es waren so zwei
und,
Leute da.
Ich rede jetzt einfach mal, wenn der Ingo weiterredet.
Zwei Leute.
Du redest vom Publikum jetzt.
Nein, die waren, ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen. Die machen auf ProSieben oder sowas so eine
Joko
Show.
Joko und Klaas.
Ja, genau, die zwei. Ich habe noch nie was von denen vorher gehört, aber die waren total witzig, glaube ich.
Okay.
Das ist schön zu
hören. Also, Eyewitness.
Da waren noch mehr Leute, die ich noch nie gehört
habe. Ingo, ich bewerte dich gleich mit Shit hier.
Echt. Also, das muss eine total wichtige Show sein, weil da lauter Leute waren, die ich
der
noch
Felix
nie vorher gesehen habe.
Der Felix bewirft den Ingo jetzt mit NFC-Cases.
Oh, mit der grünen Fernbedienung.
Joko und Klaas.
Okay, Eyewitness ist mein Pick. Und
bin
zwar.
Ich bin echt traurig, dass ich Joko und Klaas verpasst habe.
Ja, kennst du die?
Das ist immer noch nicht vorbei, oder?
Können wir hier irgendwo. Wo müssen wir drücken?
Die betteln sich irgendwie so. Also
ja. Wir betteln uns jetzt auch. Ja, okay, und zwar Felix gewinnt.
Ja, ich gewinne. So, ich habe eine grüne Fernbedienung. Eyewitness. Und Eyewitness ist quasi. Ein Tool für automatisiertes Abgrasen von Server-Webseiten. Und zwar funktioniert das so, du gibst dem quasi ein paar URLs und dann macht der Screenshots von den URLs, die du ihm gegeben hast und der speichert den einfach automatisch ab. Und ich hab's selber jetzt noch nicht benutzt, aber ich finde, es hört sich ziemlich convenient an für bestimmte Sachen quasi. mal schnell so zu schauen, wie die Webseite denn aussieht. Weil meistens ist es so, du bist auf weiß auf schwarz und guckst dir irgendwie eine Seite an, aber du hast keine Lust, dir irgendwie 100.000 Links anzuschauen, nur um zu wissen, was auch immer das gerade ist. Und da, dabei würde euch dann Eyewitness helfen und ist so speziell für den Bereich Security, Penetration Testing, großes Abgrasen von Seiten interessant. Und es versucht auch irgendwie Default Credential zu raten, was vielleicht ganz nett ist. Ja, das ist mein Pick. Weiter geht's. Getmail, Frank.
Ja. Ja, das ist eigentlich ein ganz langweiliges Tool, aber wir haben ja vorher schon ein bisschen über Mail-Server gesprochen und manchmal ist ein kleines, unscheinbares Tool dann die Lösung zu einer extrem erhöhten Lebensqualität.
Oh.
Bei mir zum Beispiel, ich habe einen eigenen Mail-Server, wie besprochen, da habe ich auch ganz toll meine Sieve-Rules und meine, werden alle Mailinglisten in Ordner einsortiert und alle Mail und Spam wegsortiert und alles ganz schick. Jetzt hat man ja ganz oft mehr wie einen Mail-Account. Hat man vielleicht noch irgendwie von der Firma oder von, weiß der Geier, irgendwelche verschiedenen, hat man sich an irgendwelchen Free-Mailern noch irgendwie registriert irgendwann mal. So, dann ist der normale Ansatz ja, man hat in seinem E-Mail-Programm eben einfach mehrere Mail-Accounts konfiguriert und ruft die ganzen Mails ab in seinem E-Mail-Programm. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man dann nicht mal so richtig schön filtern kann. Weil dann müsste man ja in seinem Mail-Programm filtern.
Nee, das will man nicht. Man will gleich auf dem Server gefiltert haben.
Richtig, man will es auf dem Server haben. Weil, warum? Weil, wenn man dann seine Mails abruft mit dem Telefon, mit dem Tablet oder mit dem, was weiß ich, vom Desktop oder von sonst wo, dann sind plötzlich alle Mails ganz hässlich in der Inbox drin und man kriegt die Krise, insbesondere ich mit meinen Spam-Mails. Deswegen habe ich jetzt seit neuestem, das ist hier bei mir so umgestellt, dass nämlich mein Mail-Server mit Getmail die ganzen Mails abholt und da dann ganz schick filtert und ich von meinen Clients eigentlich nur noch einen einzigen Mail-Account habe und die alle von dem Server schon zusammengesammelt und richtig behandelt werden. Und es geht mit Getmail total cool. Genau. Kleines Tool, aber voll praktisch.
So schön.
Mhm. Klein, aber praktisch.
Das ist wichtig. Klein, aber
fein. Jetzt sind wir am Ende der Liste. Was sollen wir noch tun?
Dann würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot. Also das Ganze ist sowas wie Fetchmail, ne? So
Getmail, genau, wie genau. In einfach zu konfigurieren und schick und ja.
Ja, ich leite meine Mails einfach schon mal vorher in einen Account, aber wenn man das nicht hat, dann natürlich Getmail, Fetchmail. Gut, dann während die Kids hier mit ihren Fernbedienungen spielen.
Für das neue iPhone.
Was? Wer hat den längeren? Was spielt ihr da?
Die längere.
Ist lustig.
Fernbedienung.
Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist lustig. So.
Ja, ja, ist bestimmt total lustig. Ich wünsche euch wie immer nur so frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Genau, am Gerät.
Dinge.
Finally. Ach
so. Dinge,
Internet.
Dinge, Internet, genau.
Das Internet hat letztens gefragt, wer Iltrippin ist. Es gab keine Google-Treffer dazu.
Tja. Ja, vielleicht sollten wir einen Treffer machen.
Ja.
Dann mach mal. Mach mal.
Was nicht in Google ist, existiert nicht. Das weiß doch jeder.
Ja. Dann.
Mein Nigger Jones Iltrippin. Das ist der erste Link zu Iltrippin.
Siehste. Das haben sie nicht geglaubt, dass wir den meinen. Wahrscheinlich.
Krass.
Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.